Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es war Staffelpause, eine neue Staffel startet. In der Staffelpause ist natürlich viel passiert, Stichwort unter anderem Ukraine. Und ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt die neue Staffel nicht einfach so starten lassen. Und die mir folgen, die mich öfter hören, die mir immer zuhören, wissen ja, ich mag auch gerne so eine Gesellschaftskritik und habe ganz spontan, du bist mein neuer Rekordgast, Uwe Boll.
Ist zum dritten Mal jetzt.
Zwei haben schon viele geschafft, aber zum dritten Mal hat noch keiner geschafft.
Sehr gut.
Angefragt, weil es einfach passt und ich erkläre euch auch warum, aber ihr werdet es auch gleich hören. Unter anderem, weil auch in der Staffelpause dein neuer Film Hanau rausgekommen ist, über den sprechen wir. Wobei, so wie wir uns kennen, werden wir wieder bei Don't Look Up anfangen und bei Hunden enden. Aber das ist auch Sinn der Sache. Aber ich habe einfach das zum Anlass genommen, weil ich deinen Film einfach vorstellen möchte, weil ich den super wichtig finde und wir mit deinem Film exakt bei dem Thema sind, nämlich einfach so unsere Gesellschaft an sich, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftskritik. Wie funktioniert unsere Gesellschaft im Moment? Ich meine auch einfach mal als Einstieg, der Hanau-Attentäter, wir gehen gleich aber noch richtig auf den Film ein, der hatte ja unter anderem sein Manifest und wenn ich es richtig gelesen habe, das war mir gar nicht bewusst, oder ich glaube, du hast es im Audiokommentar erzählt, dass der von dem Tobias R. das Vorbild ja der Breivik war, ne?
Ja,
also
gut,
was heißt Vorbild?
Aber Vorbild, genau, er war natürlich, sagen wir mal, ein bisschen beflügelt davon.
Genau, ja. Ne?
Und ich denke, dass ihm auch ein bisschen geholfen hat, dann den Tötungsentschluss durchzuführen, ja. Ich glaube, es gibt ja unglaublich viele Leute, die dann am Schluss es doch nicht machen.
Genau.
Von dem wir nie erfahren.
Ja.
Und ist jetzt in die deutsche Geschichte eingegangen, so gesehen, was er ja auch wollte.
Ja.
Er hat sich ja dann auch zelebriert im Endeffekt in seinem Pamphlet als der, der dann wirklich handelt, ne? Und ich denke auch, es ist in Deutschland, glaube ich, der größte Fall mit den meisten Toten jetzt von einem rechtsradikalen Attentäter, ne? Der Breitscheidplatz und so war ja islamistische Attentäter. Ja, also.
Aber du hast es eben schon gesagt, ne, weil ich finde das Beängstigende ist diese Dunkelziffer, weil oft sind die Sachen ja, wobei jetzt, was war das, Finnland, ne, ich weiß jetzt gerade nicht, Skandinavien, der Breivik.
Norwegen
ja. Oder so, ne?
Ja.
Da kann man ja noch sagen, naja, es ist weit weg, wobei weit weg schon wieder relativ ist. Aber die Frage ist natürlich immer, wie viele von diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Schläfern oder diesen verstrahlten Typen gibt's, die sich dann beflügeln. Und die Frage ist halt, wenn sowas so ein Selbstläufer wird, also mittlerweile, wir hatten das jetzt auch in Mainz, ne, da ist einer auf dem Fahrlehrer losgegangen mit Messer, weil irgendwie er dreimal durch die Fahrprüfung gefallen ist. Und ich mache mir halt echt Sorgen drüber, dass so eine Sache stumpft. Die Frage ist ja, ich meine, du hast dich ja sehr intensiv jetzt vor allem mit Hanau befasst, wie sehr stumpft eine Gesellschaft dann halt auch ab? Weil wenn es dann einer mal durchzieht, so wie er, dann wird ja auch die Hemmschwelle irgendwann halt, ne, immer geringer von.
Ja, das ist ja ähnlich wie in den USA mit der Polizeigewalt oder so, ja. Ich meine, wie viele Schwarze sind unbewaffnet einfach erschossen worden? Und der Normalmensch ist natürlich empört, aber gleichzeitig stumpft man immer mehr ab.
Ja.
Ja, gestern wurde ja schon wieder, war heute in den Medien, da hat auch wieder einer so einen Schwarzen niedergetackelt und dann in den Kopf geschossen. Das ist ja Mord, ne, das ist ja nichts anderes. Und das hat ja mit der Selbstverteidigung nichts zu tun. Das ist eine andere Thematik. Aber das war auch für mich eben so eine Sache, wo ich diesen riesen Disput hatte mit den Hanau, ja eigentlich, die Opferfamilien haben selber ja nicht mit mir geredet, aber der Disput war ja, oder meine, sagen wir mal, Aufforderung war ja, durch einen Film wird die Sache nicht vergessen.
Genau.
Und wenn ihr sagt, say your names und ihr wollt ja auch, dass es nicht vergessen wird, dann ist ja dieser Film richtig. Dass ich jetzt die Täterperspektive im Film gewählt habe, macht bei einem Spielfilm natürlich Sinn. Ja, also es gibt ja unzählige Dokus und Fernsehberichte und Artikel über die Opferfamilien als möglich, was sie danach gemacht haben. Aber es muss ja auch irgendein Produkt geben, so gesehen, was einfach darstellt, was in dieser Nacht passiert ist und warum es passiert ist. Ne? Es gibt unendlich viele, die über dieses Polizeiversagen sprechen oder Ordnungsamt und alles Mögliche, aber es gibt eben ganz wenig, die den Täter tatsächlich mal so gezeigt haben, wie er tatsächlich so ungefähr getickt hat. Und da war ja dieses Manifest Gold. Ne, also ohne das Manifest hätte ich den Film natürlich gar nicht drehen können, weil durch das Manifest 33, 34 klein getippte Seiten konnte man ja einfach ermitteln, diese Radikalisierung, die der auch über Jahre mitgemacht hat, vorrangig im Internet, vorrangig durch Fake News und eben durch diese QAnon-Dinger, die in Amerika oft durch russische Trolls gestreut worden sind. Ne? Und wir sehen ja jetzt auch, Frankreich, Macron und Le Pen sind in der Stichwahl. Ne? Le Pen, rechtsradikal, ja, könnte fast Präsident werden. Die wird bestimmt, also ich hoffe natürlich, sie verliert, ne? Aber die in Umfragen ist die bei 46-47%. Das heißt, es kann dann doch noch zugunsten von ihr ausgehen. Und da muss man sich natürlich auch fragen. Wir kennen ja nur die Franzosen als Essensliebhaber und gute Fußballer, wie auch immer. Aber es gibt in Frankreich eben anscheinend eine große Menge von sehr rechten, weißen Menschen. Mehr als in Deutschland noch. Ne? Uns wirft man immer alles Mögliche vor. Aber ich meine, die AfD krebst bei 10% und nicht bei 20, 30 oder 40. Und von daher ist das natürlich ein verheerende Message, was in Frankreich da so schlummert.
Absolut. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, die letzte US-Wahl mit Biden, Trump, ich meine, das war jetzt ja auch nicht unbedingt eine klare Geschichte. Nee,
nein, es war eben
also ganz im Gegenteil.
Richtig, es war haarscharf. Insgesamt hat der Biden natürlich 4-5 Millionen Stimmen mehr gekriegt, aber natürlich, weil Kalifornien so stark ist von der Bevölkerungszahl, ne, und die sind immer demokratisch, 60-40 oder 65-35, aber wenn man jetzt mal Kalifornien ausnimmt, dann war es fast gleich.
Ja.
Und der Trump ist ja immer noch beliebt, was natürlich enormst verwundert, wo ja nur wirklich ganz klar ist, dass es ein korruptes Arschloch ist, der also im Prinzip sich die Taschen voll gemacht hat.
Machtgeil ist.
Genau, ja. Also es gibt überhaupt keinen Grund, so jemanden wie Trump als Präsident zu haben, aber der hat den Support und oftmals ist es eben auch diese, sagen wir mal, Führungsschwäche der anderen Seite, die dann Leute in die Radikalität treibt, sozusagen, ne?
Und ich meine, das ist das, was du eben auch gesagt hast. Eigentlich so rein historisch sind wir Deutsche immer dafür repräsentativ. Aber ich sag mal, bei uns geht's ja noch mit, ne? Die AfD krebst rum und so weiter. Aber dann große Länder,
wo Italien hatte auch über 20% der Salvini. Der Berlusconi war Präsident. Der ist zwar kein Rechtsradikaler, aber der ist ja der Donald Trump von Italien im Endeffekt.
Ja.
Ne? Und auch total populistisch orientiert. Und es ist also, es gibt schon sehr stark zu denken, was politisch vor sich geht. Ja, und dann haben wir eben den Ukraine-Krieg, der, ja, wir können ja nicht sagen, der aus dem Nichts kam, so kann man es auch nicht sagen. Aber ich glaube, er hat uns alle vollkommen überrascht, dass der Putin auf einmal doch ernst macht, dass er doch in der Ukraine da einmarschiert. Und ich habe ja gestern bei Facebook, ich finde das auch interessant, weil es ein bisschen wie Hanau mit dieser Cancel Culture war. Ne, der Film Hanau, den kriegt sie jetzt auf DVD oder Blu-ray, den kann man streamen natürlich, aber man kriegt ihn zum Beispiel nicht bei Netflix, man kriegt ihn nicht bei großen Fernsehsendern oder so.
Werbung. Kennt ihr schon Dental Delight? Nein? Dann wird's höchste Zeit, denn Dental Delight ist ein tolles, junges Startup aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine meiner Lieblingssorten Zahnpasta, das ist Berry Blast. Die hat zum Beispiel ein Ökotest-Siegel mit sehr gut bekommen. Und das Tolle ist, alle Sorten sind vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Und ich habe tatsächlich alle 6 Sorten bei mir im Bad stehen und nehme je nachdem Tageszeit oder warm, kalt, Sommer, Winter und Lust und Laune immer die passende. Das kann ich euch empfehlen. Klingt gut. Das Beste ist, bei Dental Delight im Shop gibt es ein 6er Probierpaket, wo ihr von jeder Sorte eine Tube bekommt. Das Ganze ist schon in diesem Pack günstiger und obendrauf bekommt ihr noch mit dem Code Lust auf Vegan 15 nochmal extra 15% zum Ausprobieren. Das möchte ich euch heute mal ganz speziell eben als Tipp geben. Somit könnt ihr alle Sorten probieren und habt je nach Lust und Laune und Tageszeit oder je nachdem, wer bei euch in der Familie sich noch die Zähne putzt, immer die leckersten Sorten. Vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral, hergestellt in Deutschland. Besser geht's nicht. Alle Infos und Links, den Code und so weiter findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Da sprechen wir eh auch noch drüber.
Ja, nochmal, ja. Und das ist natürlich das Resultat aus dieser Cancel Culture, dass die Angehörigen der Bürgermeister von Hanau so gegen den Film geschossen haben, dass die anderen wollen politisch korrekt sein und wollen dann eben nicht diesen Film kaufen, zeigen, wie auch immer. Ja, ich habe das Kapitolkino in Mainz auch versucht, die haben ja auch abgelehnt. Genug Kinos haben es abgelehnt, dann habe ich irgendwann gesagt, dann vergiss es, dann kommt er eben nur auf DVD raus. Aber das hat man bei der Ukraine zum Beispiel, jetzt habe ich gestern gepostet, einen Text von einem US-Schriftsteller in Nation of Change. Nation of Change ist extrem links. Also es ist wirklich so für Pazifisten und so weiter und so fort. Wenn man da nationofchange.org, ja, das ist auch so eine allgemeine, wie so ein Verein eigentlich. So, und der hat darauf aufmerksam gemacht in einem Text, dass zum Beispiel Pazifisten in der Ukraine nicht, gar keine Chance haben. Die werden nicht außer Land gelassen, die müssen kämpfen. Ne? Es gibt aber Leute, die aus Gewissensgründen keine Gewalt anwenden wollen und so weiter. Denen wurde die Ausreise verweigert. Das findet er scheiße, weil er es mit dem Vietnamkrieg verglichen hat, wo er selber gedraftet wurde, ja, und dann nach Kanada fliehen wollte, aber dann ging es nicht und so weiter. Und dass eben viele Dinge in der Ukraine auch nicht, sagen wir mal, auf höchstem Niveau liefen. Oligarchen, Mafia, Bestechung gibt es da immer noch. Und selbst die EU hat ja festgestellt, die Ukraine ist noch nicht EU-fähig. Hm. Ich meine, jetzt kriegen sie wahrscheinlich die EU-Mitgliedschaft einfach nur aus Trotz gegen Putin. Und wenn man sowas sagt, ist man sofort auf Putins Seite. Ne? Und das ist ähnlich wie bei diesem Hanau-Ding, ja, wo man einfach immer wieder, es gibt überhaupt keinen, sagen wir mal, Informationsaustausch mehr, wo man sagt, wir müssen erstmal die Fakten hier auf den Tisch legen. Ja. Wenn der Putin ein mieser Verbrecher ist, heißt das ja noch längst nicht, dass die Ukraine von Mutter Teresa regiert wird. Ne? So, und diese, wenn man sowas sagt, in dieser Phase jetzt, ist man schon das größte Schwein, was jemals gelebt hat. Ja? Und ich habe es auch eben von Facebook die ganze Diskussion gelöscht, einfach weil mir das einfach zu blöd ist. Man hat irgendwie den Eindruck, auch wenn man den Punkt ganz klar setzt, kann man dann einfach nichts mehr richtig machen. Und das war bei mir mit Hanau auch. Die hätten ja mal den Film mit mir angucken können. Ich hatte denen das ja angeboten. Die hätten ja mal diskutieren können. Am Schluss, in 10 Jahren oder so, ist der Film noch da. Und dann hast du die verschimmelten Dinger in Hanau, wo sich keine Sau mehr für interessiert. Und das hast du schon richtig gesagt. Es ist eben so, die Welt moved on. Ja, so, also die Angehörigen nicht, die haben ihre Angehörigen verloren, ja, so. Aber für die Leute ist das wieder ein anderer Amoklauf, ein anderer, wie auch immer. Und keine Sau interessiert sich für die Opfer. Man hat sich auch bei Breivik doch nicht, war da Say Their Names von 36 Toten. Der Einzige, der bekannt ist, ist der Breivik. Und die Opfer waren Opfer. Und das ist auch eine Sache, die meines Erachtens da die Angehörigen total in den falschen Hals bekommen haben. Ne? Also man muss doch mal in der Lage sein, die Situation einfach mal zu sehen, dass die Täterperspektive bedeutet nicht, man ist auf der Täterseite.
Nein, ganz im Gegenteil, das ist ja der Punkt. Also wir versuchen das jetzt mal so aufzudröseln, weil mein Problem ist, dass ich mit dir natürlich A, im Austausch stehe, B, deinen Podcast höre mit dem Kai Blasberg zusammen, mich auch sehr jetzt vor allem mit deinem neuen Projekt befasst habe, weil für mich als auch natürlich Boll-Fan, du hast 6 Jahre keinen Film gemacht.
Genau.
Ne? Ja. Der letzte war der Rampage 3.
2016.
Genau, ne? Genau, 2016, ja. Genau. Ja. Und ich meine, mich hat es ja grundsätzlich schon mal gefreut, dass du überhaupt wieder was machst, ja. Wie ich das dann gehört habe. Und wir versuchen das jetzt mal ganz grob aufzudröseln. Ansonsten geht ihr auf Uwes Facebook-Seite oder am besten hört ihr einfach Boll Blasberg Podcast chronologisch durch. Dann kriegt man es auch mit. Aber du hast den Film ja angesetzt vor, jetzt lass mich überlegen, mindestens 2 Jahren, ne? Hast du angefangen
Vor anderthalb Jahren,
kannst du sagen. Ja, ja. Also ursprünglich mit dieser Trilogie, Deutschland im Winter, okay. Ja. Und da war das Attentat von Hanau dann so circa ein halbes Jahr alt.
Genau.
Ne? Da war ja noch keine Sekunde gedreht und dann wurde ja schon gegen dich geschossen. Ja. So wie ja diese Idee geboren war und du hast ja auch sehr früh den Kontakt gesucht zu den Angehörigen, zum Bürgermeister und. Wurde ja schon gegen dich geschossen, auch diverse Presseartikel, obwohl noch keine Sekunde vom Film gedreht war.
Ja? Richtig. Ja, aber das war dann eben auch dieses, der Uwe Boll hat Actionfilme gedreht, hat Horrorfilme, wie auch immer, und der kann das nicht, der soll das nicht. Ja. Und da fragt man sich natürlich, ich meine, ich habe Auschwitz gedreht, ich habe Darfur gedreht, über den Genozid in Darfur, ich habe verschiedene Filme gedreht, die sich mit der Realität auseinandersetzen, Tunnelratten, Siegburg, über den Foltermord in Siegburg. So, das alles komplett zu ignorieren. Und zu sagen, nur weil ich irgendwie Alone in the Dark oder Blood Train oder so gedreht habe, bin ich da disqualifiziert. Also ich glaube, es gibt fast gar keinen Regisseur, der sich mehr mit Amokläufen auseinandergesetzt hat, wie ich. Ganz von genau. Rampage über Assault on Wall Street, damals Amoklauf, mein dritter Film, den ich überhaupt gedreht habe in Deutschland. Das Thema liegt mir nahe und ich finde das eben auch ein hochinteressantes Thema, warum Leute durchdrehen.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, ich kenne zwar nicht alle deine Filme, aber ich sag mal deutlich die meisten auf jeden Fall. Du beschäftigst dich ja nicht mit der reinen Gewalt, richtig, sondern du beschäftigst dich schon immer und jetzt bei Arno ganz besonders immer mit dieser, ich sag mal, Täterperspektive. Also wenn wir Assault on Wall Street mal nehmen, ja. Ich meine, das war die Börsenkrise, ja. Die Frau, na gut, jetzt will ich den Film nicht spoilern, aber die Frau, ja,
stirbt.
Ja. Und der Typ dreht durch. Ich meine, klar, man kann sich jetzt drüber streiten, ob der eine M15, eine M16, eine AK-47 oder einen Sniper oder eine F16 nimmt. Darum geht's ja gar nicht. Und das Schlimme ist, also wenn man jetzt den, ich bleibe jetzt mal bei Assault on Wall Street, man guckt den Film, und denkt, auf einmal ist man in der Situation, dass man denkt, scheiße, ich kann den Typ verstehen. Und ich bin jetzt, weiß Gott, jemand, ich meine, du auch, der 100% pazifistisch eingestellt ist. Also ich würde niemals, ich meine, ich bin auch mit GoldenEye und was weiß ich, allen Ego-Shootern groß geworden. Ich würde jetzt natürlich in echt niemals eine Knarre nehmen und irgendwie durch die Augustinerstraße laufen. Aber man versetzt sich in die Lage und denkt, Mist, da ist ja schon richtig was schiefgelaufen. Und ich finde, da müsste man doch irgendwann mal draus lernen. Und deswegen finde ich Hanau so wichtig, weil du dich ja wirklich, ich sag mal, bis auf, eigentlich zu 100% eben nur mit dem Täter beschäftigst.
Genau.
Und ich meine, es ist jetzt passiert und weder du noch ich noch sonst wer kann die Leute ja wieder lebendig machen. Aber man könnte ja dafür sorgen, wie ist das passiert, warum ist das passiert und was können wir denn tun, dass es nicht mehr passiert.
Richtig.
Ja, und sich nicht nur drauf zu berufen, okay, ich meine, das ist natürlich in vielen Linien dumm gelaufen. Warum? Weil die Medien haben sich nur kurz damit beschäftigt, warum ist bei der Polizei keiner ans Telefon gegangen? Das ist ja so das eine. Es kann ja an, was weiß ich, 5000 Sachen liegen. Es hätte ja auch irgendeinen technischen Effekt oder so geben können. Aber ich frage mich halt, warum ist ein Typ, der sich vorher 2 oder 3 Mal, ich glaube sogar ja irgendwie beim BKA angezeigt hat, dass er angeblich von der CIA überwacht wird und der einen Waffenschein hat, lange und ich keine Ahnung, ich glaube irgendwie 13 registrierte Waffen oder so.
Nee, der hatte 2.
Und 2?
Und er hatte dann, aber mit einer Leihwaffe hat er ja getötet sozusagen.
Okay, aber er hatte also mindestens 2 registrierte Waffen. Genau, da muss doch irgendwo irgendeine rote Lampe angehen. Da zeigt sich einer an, er wird irgendwie über 5G von der CIA über Satelliten überwacht. Dann, okay, was ist das so für ein Typ? Oh, der hat einen Waffenschein, oh, der hat mindestens 2 Waffen. Also gucken wir mal nach.
Aber das ist eben, der Datenschutz in Deutschland ist ja sehr hoch gesehen. Und das ist ja auch so ein Thema, wo man dann die Vernetzung, Digitalisierung hat ja in Deutschland nie stattgefunden. Also das ist ja auch so ein Versäumnis gewesen. Und dann gibt es ja bei allem in Deutschland, wird ja immer alles zerredet. Und dann passiert nichts jahrelang. Und das ist eben, wir sehen es ja bei der Ukraine auch, nehmen wir mal Waffenlieferungen. Ja, also als die anderen schon Waffen geschickt haben, kamen unsere Helme langsam an mit dem Schulbus oder so. So, da ist ja sozusagen, bei uns hapert es ja immer oft an der Umsetzung. Und das war natürlich auch, dass zum Beispiel die Ordnungsämter und Waffenregister nicht miteinander gekoppelt sind, sodass zum Beispiel, wenn jetzt einer vom Gesundheitsamt einen einstuft als quasi, der muss in Behandlung oder der muss irgendwie beobachtet werden, dann heißt ja nicht, dass das Waffenamt das überhaupt mitkriegt. Ne? Null. Wenn da nicht irgendein Polizist beim Waffenamt mal anruft und sagt, dieser Typ ist uns jetzt mehrfach aufgefallen, können Sie mir sagen, ob der Waffen hat? Wenn dieser Anruf nicht stattfindet, gibt es keinerlei Informationen. Die können das im Computer nicht einsehen, ja, weil in Deutschland eben auch noch viel in Karteikästen vor sich hin schlummert. Und das war natürlich ein enormes Versagen. Ja, aber ich habe ja auch mit einem Vater, mit dem Kurtewitsch, mehrfach telefoniert, der mir ja extrem feindlich gesonnen ist. Und der wollte gar nicht mit mir reden eigentlich, aber trotzdem mit ihm geredet. Aber ich habe dann eben auch gesagt, also die Verschwörungstheorien der Angehörigen, die waren natürlich auch nicht wahr. Natürlich ist hier ein Behördenversagen, aber wenn jetzt ein Streifenbeamter in der Shisha-Bar aufgelaufen wäre, nehmen wir mal einen Anruf, wäre durchgekommen, der wäre wahrscheinlich erschossen worden.
Jo.
Genau, weil der Röttgen einfach bedeutend, sagen wir mal, zielgerichteter da unterwegs war. Der hätte den einfach erschossen, bevor der überhaupt reagiert hätte.
Das kommt ja auch noch dazu, dass der Typ offensichtlich ein verdammt guter Schütze sein muss. Weil, ich meine, du weißt das ja allein von Film her, der hat ja gezielte Kopfschüsse abgegeben.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass ein Laie eine Waffe nimmt und das eben so hinkriegt wie der Typ.
Genau.
Also das war ja ganz präzise. Ich weiß, das klingt jetzt brutal, aber es ist, wir reden ja nicht von einem fictional Ereignis, sondern wir reden hier von der Tat, die vor gut 2 Jahren so passiert ist.
Ja.
Wir beide wohnen in Mainz, also von uns sogar auch nur ein paar Meter weit weg. Ja? Also das muss man sich immer wieder in den Kopf holen.
Richtig.
Auch wenn man deinen Film schaut, man muss sich das immer wieder in den Kopf holen.
Deshalb bin ich ja auch dann am Ende selber hingefahren. Also ich habe das vor den Dreharbeiten war ich ja schon da und habe mir alles angeguckt. Übrigens, wenn man so ein Grollen hört, das ist der Hund im Hintergrund.
Ach so, die haben wir vergessen. Die Bessie,
die Bessie
habe ich vergessen zu begrüßen. Aber ich würde jetzt mal tippen, also normalerweise, wenn man deine Podcasts hört, also einmal müsste noch das Telefon klingeln oder der Paketfahrer.
Ist ein bisschen später heute schon, das ist ganz cool. Aber es ist einfach so, meines Erachtens gab es da kein böswilliges Behördenversagen.
Genau.
Und das können die Angehörigen nicht ertragen, dass das jemand sagt oder zeigt. Und das ist so eine Sache bei allen Dingen, die ich so mache. Und du kennst ja den Podcast, du kennst ja auch so, was ich so denke und schreibe. Ich bin relativ parteilos und independent. Ja, so, ich gucke mir Sachen an, bilde da meine Überzeugung oder Meinung oder wie auch immer, dann stehe ich auch dazu. Und ich glaube, dass das ein absoluter, dass es eine totale Scheiße war und eine totale Tragödie. Aber dass es jetzt nicht so war, dass irgendeiner, nehmen wir mal diesen Kiosk als Beispiel, da wurde ja gesagt, hinten die Fluchttür war zu, wegen dem, was weiß ich, hat das Amt gesagt, diese Brandschutztür, du musst zubleiben, wie auch immer. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese ganzen Aktionen haben 60, 70 Sekunden gedauert. Wenn einer ballernd in so einen Kiosk reinläuft, dann wäre doch sowieso keiner mehr da hinten weggekommen. Das geht einfach gar nicht. Das geht, und das habe ich eben auch versucht im Film so ein bisschen nachzustellen, wo man dann einfach sieht, du hast einfach in so einer Situation dann echt keine Chance mehr. Wenn so ein Aktivshooter da reingeht und ballert, kannst du dich höchstens zur Seite schmeißen, wenn du Glück noch hast.
Ja.
Aber du kannst auf keinen Fall mehr irgendwo hinrennen, weil der wäre dann hinter dir hergegangen, hätte ich einfach im Rücken geschossen. So, und das sind diese Sachen, die natürlich durch so eine Visualisierung, die Dokumentationen nicht machen, aber Spielfilme, eine Situation auf einmal fühlbar machen. Und ich finde auch, dass, wie du sagtest mit Assault on Wall Street, ich habe ja Amokläufe von allen Seiten beleuchtet. Und bei Assault on Wall Street war es für mich ein gerechtfertigter Amoklauf. Ja, ich würde es selber wahrscheinlich nicht machen, aber wenn jemand durch Gier all sein Geld verliert, kann die Krebsmedikamente seiner Frau nicht mehr bezahlen und die bringt sich dann um und ich werde aus dem Haus rausgeschmissen, weil ich Schulden sogar habe durch den Bankencrash 2008, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, da ist es verwunderlich, dass keiner Amok gelaufen ist. Das ist überhaupt verwunderlich, dass wirklich 2008 keiner Amok gelaufen ist, aber da waren 6000 Selbstmorde. Das ist nämlich die normale menschliche Reaktion, dass man aufgibt und nicht zuschlägt sozusagen. Ja? Nur ich wollte damit mal die andere Seite der Medaille zeigen, dass es durchaus oft eben keine Gerechtigkeit gibt.
Ja.
Ne? Und dass der Staat davon, wir sehen es ja mit Trump, der Trump hat zum gewaltsamen Umsturz aufgerufen, der Amerikaner, der Verfassung, des Parlaments, der ist trotzdem nicht ins Gefängnis gekommen, der ist noch nicht mal angeklagt worden. Da wird ohne Ende drüber berichtet, ohne Ende debattieren sie darüber, aber der steht noch nicht mal vor Gericht wegen Vaterlandsverrat. Ich meine, er ist der Präsident, ja, so, und der hätte natürlich nicht straffrei ausgehen dürfen, aber der ist dann zu reich, zu einflussreich, zu viel Druck kann aufgebaut werden, ja, und das ist eben so eine totale Ungerechtigkeit und zeigt meines Erachtens auch, dass die Welt eben doch nicht wirklich demokratisch ist, sondern es gibt zwei Welten, die Reichen und die Armen.
Ja. Absolut. Ne? Ja, und die Schere wird abgesehen davon eh immer größer. Aber ich finde jetzt deinen Gedanke von eben gut, wenn du gerade sagst, in der Finanzkrise haben sich irgendwie allein 6000 Leute das Leben genommen. Wenn man jetzt mal das umdreht und sagt, so gesehen, man sieht jetzt diese Finanzkrise, diese Immobilienblase, die geplatzt ist, mal als Amoktäter, auch wenn es ja keine Person ist, dann hat diese Situation 6000 Menschen weggeballert.
Richtig.
Ja? Ich meine, ob das jetzt in deinem Film ein Mensch ist oder ob jetzt der Mensch von mir aus dann für die Krise steht. Ja. Das Endergebnis ist das gleiche.
Genau, richtig.
Weißt du, wenn ich heute einen Tweet absetze, Jumbojet ist abgestürzt, 326 Deutsche sind gestorben, da sagen alle, ach du liebe Zeit, wenn ich den Jumbojet austausche und sage, heute sind 326 Leute an Corona gestorben, interessiert es keine Sau mehr.
Ja, genau.
Das ist
weil dann
so.
Ist keine Katastrophe.
Ja,
weil, und alle haben schon Mallorca gebucht und sagen sich, scheiße, auf einmal ist vielleicht doch nicht so sicher zu fliegen. Ne? Bei Corona war es natürlich am Anfang so, da war die Identifizierung noch da. Ja. Mittlerweile ist das so, so ist der Mensch eben. Ja. Ne? Es ist auf Durchzug gestellt und es ist einem scheißegal. Ne? Das ist, merke ich ja bei mir selber, ja, weil es einfach so nicht bewältigbar ist. Ja? Vor allen Dingen hat ja jeder Omikron oder jeder hat es fast gehabt, die ich kenne jedenfalls, alle trotz geboostert und hin oder her. Und man denkt sich irgendwie, ich kann sowieso es nicht verhindern. Wenn ich es jetzt auch kriege, hoffe ich einfach auf einen milden Verlauf und liege eine Woche flach und bin dann wieder dabei. So, und ich denke, der Mensch zeigt eben auch, er gewöhnt sich an alles. Und ich finde eben auch diese, was der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg nochmal dramatischst uns allen vor Augen geführt hat, ist eben, dass nichts ist sicher. Also nichts ist 100%. Es kann sein, dass wir auf einmal hier uns in unseren Häusern verbarrikadieren irgendwann oder im Keller, weil wir denken, der schießt gleich hier Raketen rüber, der Putin und so weiter. All das ist auf einmal möglich, was komischerweise, wo ich aufgewachsen bin, da war ja der Kalte Krieg, habe ich nie für möglich. Also keiner von uns, also von meiner Generation jetzt, hatte Angst, dass es zum Dritten Weltkrieg kommt. Es war einfach klar, da sind Atomraketen, hier sind Atomraketen, alle scheißen sich in die Hose. Es wird einfach nicht passieren, weil doof sind sie auch nicht. Das ist, der Glaube ist jetzt weg. Der Glaube ist so, dass man irgendwie denkt, es könnte sein, dass der Putin allen Ernstes glaubt, wenn er zuerst zuschlägt, kann er gewinnen.
Ja. Und das ist genau der Punkt, über den ich mir im Moment tatsächlich wirklich, ich sag mal, so einen Kopf zerbreche. An wie viel wollen, sollen, müssen, können wir uns noch gewöhnen? Weißt du, so die Hemmschwelle wird irgendwie, also gefühlt, jetzt rein subjektiv, die geht irgendwie immer weiter runter. Ja? Also wenn mittlerweile irgendeiner durchdreht und, keine Ahnung, mit der Axt durch die Altstadt läuft, dann steht das vielleicht irgendwo mal als Randnotiz. Ja? Und wie gesagt, ich finde jetzt auch im Nachgang von Hanau, ich habe versucht einigermaßen, vielleicht kannst du es noch, hast du es noch genauer verfolgt, ich sag mal, klar, ich meine, dass man diese Gedenkstätte für die Opfer und so macht, finde ich auch alles gut. Absolut. Aber wie du schon sagst, in 10 Jahren ist das irgendwie vermoost und verschimmelt, jetzt mal ganz provokant gesagt. Aber was hat sich jetzt wirklich geändert? Was ist wirklich passiert? Was lernt man da draus? Also bisher habe ich noch nichts gefunden.
Unendlich viel Geld wurde ausgegeben für Untersuchungsausschüsse, alles Mögliche. Ja, und es wurden dann Gedenkpreise und Stiftungen und alles Mögliche gegründet. Aber man kann die Leute ja nicht wieder lebendig machen. Mhm. Die Haupt, sagen wir mal, Aufgabe wäre ja, dass sowas möglichst nicht mehr vorkommt. Ne? Und da ist natürlich, ich meine, ich halte das Waffenrecht in Deutschland für sehr gut im Vergleich zu USA, wo die Leute sich jeden Scheiß kaufen können. Allerdings ist natürlich in Deutschland auch unglaublich viel illegale Waffen unterwegs, weil von Jugoslawien, Russland und so weiter, wenn man eine Waffe will, kann man sie auch besorgen. Ja, und das ist natürlich, in den USA ist ja so gesehen abgeschlossen, nur da kann ja jeder Vollidiot eine Waffe kaufen. Und hier ist es schon, um eine Waffenbesitzkarte zu kriegen, muss man schon einiges machen. Und wird ja auch gecheckt, ob man straffällig ist und so. Also das ist es nicht. Aber es geht dann wirklich darum, was passiert infolgedessen. Gibt es ein richtiges, also es gibt ja ein nationales Waffenregister, aber wie oft wird da cross gecheckt?
Das ist der Punkt. Ja. Das ist eine unheimlich hohe Hürde, bis du diesen Schein kriegst. Aber gefühlt, wenn du den mal hast, interessiert das anscheinend keine Sau mehr.
Richtig. Also das ist dann anders. Ne? Es sei denn, man will eine neue Waffe kaufen oder so. Ich bin ja selber im Schützenverein, ne? Gonsenheim und so. Und ich war ja hier 2016 Schützenkönig.
Echt?
In der Pokal steht da hinter dir, und oben auf dem Regal.
Ach ja, ich kann es bezeugen, er steht da.
Ja, pures Glück. Nein, aber weil ich natürlich auch durch meine Filme und so hatte ich natürlich viel Kontakt mit Waffen. Aber es ist auch ein reiner, da gibt es keine Uniformen oder sowas. Ja, das ist ein reiner Sportschützen-Ding. Und das macht ja Spaß auch zu schießen, muss man ja sagen. So, aber ich finde es schon, sagen wir mal, wichtig, dass da auch regelmäßig eben kontrolliert wird, ob die Leute quasi nicht sich in den letzten 20 Jahren mal verändert haben und nicht total Alzheimer schon haben oder sowas. Ja? So, als positive, oder sich radikalisiert haben und so weiter. So, und es ist aber natürlich in anderen Ländern easier, an Waffen zu kommen. Aber ich sag mal so, wenn jetzt einer sich, sagen wir mal, radikalisiert und will Amok laufen, dann wird er sich auch Waffen besorgen.
Ja.
Weil dann hat er ja auch keine Hemmungen, in den illegalen Markt zu gehen und so und wird dann irgendwie sich bewaffnen. Ich denke natürlich, die psychologische Situation durch Corona, aber auch vor allen Dingen durch die Erderwärmung, durch Klima, wird immer mehr Probleme schaffen. Ja, und ich hatte ja im Podcast darüber geredet, selber so eine, sozusagen, wo ich so auf einmal so richtige Beklemmungen gekriegt habe und so weiter, vor ein paar Monaten, zum ersten Mal in meinem Leben, wo man einfach so denkt, scheiße, was ist denn jetzt los? Ja, und das ist natürlich auch diese Isolation, diese überall Masken tragen. Dann gleichzeitig, wenn man politisch unterwegs ist, denkt man sich ja auch, alles geht unter. Ne, also wenn ich jetzt so ein 12-Jähriger wäre oder 10-Jähriger oder so, oder sagen wir mal ein 15-Jähriger, der sich schon für Politik interessiert, der muss sich ja heutzutage tatsächlich die Frage stellen, wofür? Wofür soll ich die nächsten 10 Jahre planen, Uni oder dann irgendwie? Ne, also wir haben eine hohe Chance, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren extrem beschissen wird. Also das macht einen depressiv, macht, ja, absolut, wo man einfach dann, ja, was für eine Scheiße. Und klar, man macht trotzdem jeden Tag weiter, was soll man denn auch machen? Aber es ist trotzdem so eine Sache, wo man sich wirklich die Frage stellt, was tun wir der jungen Generation an? Ne? Und wenn man jetzt, dieser Ukraine-Konflikt, da kommt man ja immer wieder jetzt drauf zurück. Es ist natürlich hanebüchen zu glauben, man kann Sanktionen machen, aber dann trotzdem 500 Milliarden am Tag an Putin überweisen, weil man dann doch das Gas weiter braucht. Und zu glauben, ich meine, 500 Milliarden am Tag in Euro hält natürlich den Laden bei ihm am Laufen. Ich meine, da sind 3,5 Milliarden die Woche. Der wird jetzt nicht pleite gehen, nur, ja, weil er irgendwelche Oligarchen das Geld eingefroren wurde oder die kein Geld mehr hin und her überweisen können, ist ihm doch scheißegal, weil das Geld wird ja überwiesen. Es kommt ja, sonst hätte er den mit Gas schon abgestellt. Ja. Und ich denke einfach, das ist natürlich wieder diese totale Verlogenheit, in der wir leben. Ne? Wir überschlagen uns mit, wir müssen denen jetzt auch Panzer liefern und so weiter, aber gleichzeitig sind wir eben auch nicht bereit, jetzt mal eine Wirtschaftsschrumpfung zu akzeptieren. Oder ich meine, wir haben jetzt April, man könnte ja auch mal gamblen und sagen, gut, jetzt kann man eben mal 6 Monate nicht heizen, dann werden wir auch noch drüber wegkommen. Ich meine, im Vergleich zu der dritte Weltkrieg und wir sterben alle.
Ne, oder mal ein bisschen einen kalten Poppes haben.
Genau, oder wir haben 10 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, die hier kommen und untergebracht werden müssen. Also es gibt ja schon auch, was weiß ich, dann muss man eben mal back to the roots gehen und muss dann mal, was weiß ich, mit viel weniger auskommen. Aber dazu ist dann Deutschland doch nicht bereit, ja, oder auch andere europäische Länder nicht. Die wollen, dass die Wirtschaft weiter Gas geben kann, sozusagen. Und es gab, hat ja auch im gesamten Ukraine-Krieg keine Schramme, wurde bei Nord Stream 1, also sowohl die Ukrainer als auch die Russen, weil die Ukrainer kriegen ja auch Geld dafür, ja, beide haben sorgsam dafür geachtet, dass auch nicht ein Splinter in diese Gaspipeline reinfliegt, die quer durch die Ukraine, ja, geht. Ja, so, da zeigt sich ja auch so eine gewisse, sagen wir mal, man muss nicht nur die Bild-Zeitung lesen, sozusagen, sondern man muss einfach, also wo nur Emotionen rüberkommen, sondern ich denke, man muss einfach sich auch mal die Fakten angucken. Und die Fakten sind, dass wir tatsächlich Putin viel schneller in eine katastrophale Situation bringen könnten, wenn man das Gas nicht mehr bezahlt.
Ja, vor allem, wenn man, habe ich letztens erst gelesen und war fast schon entsetzt, dass, also Russland ist ja flächenmäßig das größte Land der Welt, ja, der Erde. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein, ich weiß es jetzt einmal ganz genau, aber letztendlich auch egal, ein 3-, 4- oder 5-mal höheres Bruttoinlandsprodukt, mhm, wie ganz Russland. Absolut. Also lassen wir es mal bei 3-mal, das heißt, wir sind flächenmäßig ja ein Mückenschiss gegen, ja, Russland.
Noch nicht mal 10% von Russland.
Genau, haben aber ein, ich nehme mal die niedrigste Zahl, ein 3-mal höheres Bruttoinlandsprodukt wie ganz Russland. Und wir könnten, wenn wir wollten, und da müssten wir uns gar nicht mal so viel einschränken, halt so einen brutalen Druck ausüben damit.
Ja, ja, also wir haben schon, das ist ja, in Deutschland hat ja jahrzehntelang keinerlei Militär mehr gehabt, ja, aber dafür natürlich enormen wirtschaftlichen Druck machen können. Mhm. Ne? Und dann hat die Merkel ja auch in allen Belangen immer ausgespielt als ihre Trumpfkarte, ja, ob Griechenland, Türkei oder wie auch immer. Aber wir sind in so einer Situation, dass wir gedacht haben, man kann den Putin irgendwo integrieren, reinholen, wie auch immer. Und das war auch, jetzt wenn alle den Steinmeier kritisieren gerade und so weiter, das war natürlich in Wirklichkeit die richtige Version. Also sozusagen, ich war auch dafür, Russland, ja, westlich zu machen und irgendwie kapitalistisch-demokratisch zu machen. So, dann irgendwann in den letzten 5-6 Jahren, sagen wir mal schleichend, hat sich Putin quasi ähnlich wie in Hanau radikalisiert. Hm. Der hat sich radikalisiert. Der hat versucht, die amerikanischen Wahlen zu beeinflussen 2016. Der hat danach angefangen, jeden westlichen Rechtsradikalen zu unterstützen. Ob Le Pen, Salvini, die AfD, das sind alles Russland-Freunde, weil der Putin einfach nur unser Way of Life zerstören will. Der hat nämlich gesagt, ich integriere mich noch nicht, die müssen sich zu mir wieder integrieren. So, und er ist immer mehr zum Diktator geworden. Und diese Situation jetzt, wir können ja nur hoffen, dass die existierende Mittelschicht, in Russland gibt es ja nur Mittelschicht in St. Petersburg und in Moskau. Der Rest ist arm.
Jo.
Ja, also wenn ich da Sibirien oder so, da ist einfach nur nichts. Da fahren sie nur mit der Kutsche rum. So, jetzt hat man also diese beiden Städte, und ich war schon mal in beiden Städten, und beide Städte waren voll mit Apple Stores, mit McDonald's und so weiter. Und man hatte jetzt nicht den Eindruck, da gibt es 2000 Reiche, der Rest ist arm. Nö, da gibt es 500.000 Mittelschichtler in jeder von diesen Städten.
Das ist
die
ja
Audi fahren, die Mercedes fahren.
Das ist ja das Bizarre, wenn man jetzt liest, Adidas stellt's Geschäft ein, Apple stellt's Geschäft. Also diese ganzen Westmarken
machen zu,
wo man so denkt, hä, Moment mal, ich denke, das sind die Bösen. Warum machen jetzt auf einmal die ganzen Westmarken dort zu?
Genau. Ja, aber das sage ich ja, das müsste jetzt eigentlich auch in Russland auf der Straße, müsste ja langsam das Wort kommen, was wir hier im Fernsehen verzapft kriegen, ist ja totaler Schwachsinn. Weil die Leute waren ja schon auf dem Trip, wie viele Russen fahren überall in ganz Europa in Urlaub? Jedes Hotel, wo man geht, sind immer auch ein paar Russen und so weiter.
Letztens hat auf Twitter gibt es so einen Typ, der ist so ein Flight-Tracking-Spezialist. Ja. Der hat mal eine Map veröffentlicht vom Tracking von den ganzen Oligarchen-Jets.
Ja.
Die fliegen
pausenlos
rund um, also du siehst so, Russland, Ukraine ist so ein großes Loch, und ansonsten fliegen die weiterhin Saint-Tropez, Ibiza um die ganze Welt.
Immer noch?
Ja.
Obwohl die wurden doch gefunden, stellenweise Dinger. Dann mieten die andere Dinger oder wie auch immer.
Ja.
Ja. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, da ist der Bitcoin natürlich auch hoch angesehen.
Genau.
Ja, weil natürlich hat so ein Abramowitsch wahrscheinlich irgendwo nochmal mindestens 300 Millionen in Bitcoin.
Ganz genau.
Ne? Und die holt er sich dann Cash irgendwo ab. Und schon geht es weiter. Ich glaube, das habe ich auch mal gesagt, dass natürlich haben die Oligarchen, die 4 Milliarden hatten, jetzt nur noch eine, aber sie haben ja eine noch. Also uns sind immer noch scheiße reich.
Ja. Ja,
und die kommen ja alle auch, muss man ja auch mal so sehen, aus dem Nichts. Die haben ja nicht, weder der Abramowitsch noch die anderen hatten goldene Kindheit. Die haben Sauerkraut gegessen und Tütensuppe. Ja, so. Und die sind auf einmal so reich geworden. Damals haben die Situation eiskalt ausgenutzt, wo Jelzin Alzheimer hatte. Putin hat übernommen. Ja, so. Und dann, da wurden die Reichtümer verteilt.
Genau.
Und natürlich hat der Putin sich von denen hoch bezahlen lassen, so dass der wahrscheinlich am allermeisten Geld irgendwo hat, was wir ja nicht wissen, ne? Natürlich, aber der Putin sagt sich natürlich auch, er als Herrscher, sozusagen braucht er gar kein Geld, weil er hat ja noch ganz andere Möglichkeiten sozusagen, ja. So, und er kann ja sagen, das Schiff gehört mir jetzt vom Abramowitsch.
Genau, da könnte die Firma Abramowitsch gehört ja gar mir, nichts,
genau, da könnte er gar nichts machen, ne? Weil er eben die Gewaltherrschaft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und dass wir in so einer Situation jetzt uns da reinbegeben haben, ist tatsächlich sozusagen natürlich verheerend, ja. Und man ist jetzt, ich erwische mich, wie ich sozusagen, heute wache ich auf und sage, ey, die müssen doch irgendeinen Friedensdeal machen. Die müssen, der Selinski muss doch irgendwie sagen, hör mal, ich kann doch nicht die ganze Ukraine hier zerstören. Ich will auch nicht, dass 20 Millionen Ukrainer aus der Ukraine weglaufen. Ich muss mit Putin zu Potte kommen. Ich muss ihm den Süden geben, da den Landweg zur Krim.
Ja.
Ne? Und muss einfach 5 gerade sein lassen. Mariupol ist sowieso platt. Die sind sowieso schon alle abgehauen. Soll er doch die Ruinenstädte da behalten? Hauptsache, weil im Moment sind ja 80% der Ukraine so kriegsfrei, muss man ja auch mal so sehen, dass man das jetzt so lässt. Dass jetzt nicht noch wieder so eine Osteroffensive kommt oder so. Und meines Erachtens müsste da auch der Scholz viel aktiver sein, ja, dass man da wirklich sagt, eher mit Zelensky und Macron zum Putin. Und sagen, wir kommen nach Moskau und wir gehen nicht aus dem Raum raus, bevor wir hier einen scheiß Deal haben. So, also man muss da mal was machen. So, stattdessen ist der Scholz wie ein Geist. Der Habeck macht einen super Job, finde ich. Ne, der ist aktiv am Arbeiten.
Ja.
Während der Scholz, habe ich den Eindruck, der ist nur aktiv am Überlegen, aber nichts irgendwie machen. Und jetzt hat man Tage, wo man dann aufwacht und sagt, ja, es bringt ja nichts. Man muss die Ukrainer immer stärker bewaffnen und die müssen immer fester dagegen halten und müssen den Putin quasi besiegen. So. Aber ich meine, der Putin als Ex-KGB-Typ, und wir kennen ihn seit 20 Jahren, ich habe einfach die große Angst, dass dann irgendwann Flächenbombardements anfangen, ja, dass er sich einfach sagt, ich habe jetzt die Scheiße lange genug angeguckt, diese Nacht wird Kiew mit 50 Clusterbomben einplaniert.
Platt gemacht, ne?
Und dann schießen die einfach von ihren Silos ab. Da können die Ukrainer überhaupt nichts mehr machen. Und dass die Ukrainer denken, dass das nicht passiert, finde ich einen verheerenden Denkfehler. Ich habe einfach Angst, dass die das... Was erwarten die denn, wenn die immer mehr Waffen kriegen? Und im Moment kriegen sie ja immer mehr Waffen. Jetzt kriegen sie immer mehr Waffen. Jetzt gewinnen sie da und hier Territorien. Ja, aber was denken die denn, dass sie den wieder rausschmeißen können aus Luhansk und Donetsk und so, dass der da abzieht und lässt die russische Minderheit wieder alleine und sagt, wir haben verloren? Da kann er ja direkt sich die Kugel geben. Da wird er in Russland auch abgesetzt.
Genau.
Das geht ja gar nicht. Ja. Das wird nicht passieren.
Genau, das ist Fakt.
Ja,
absolut.
Und deshalb sage ich ja, und es muss doch irgendwelche Politiker auch geben. Also die Baerbock redet immer nur von mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Aber es muss auch Politiker auch geben, die dazu ähnlich sind wie wir. Sagen wir mal mit logischem Denken, einfach sagen, du kannst doch nicht, ne, also im Moment boxt ja Mike Tyson aka Putin immer noch nur mit einer Hand. Er hat die Schlaghand nicht eingesetzt bisher, während die anderen total beidhändig schlagend diesen Kampf bisher geführt haben. Und das macht mir einfach Angst. Auch Angst für die Ukraine. Und vor allen Dingen, dann gibt es ja auch, wenn er wirklich so Kiew platt macht oder so, dann werden ja mehrere hunderttausend Menschen in einer Nacht sterben. Und solche Sachen, wie im Zweiten Weltkrieg früher, sozusagen, du hast dann natürlich auch wirklich, dann ist der Weg auf No Return. Du kannst dann nur das Gas abstellen.
Ja.
Du kannst dann nicht allen Ernstes sagen, wir haben zu Russland noch in irgendeiner Form Verhandlungsmöglichkeiten. Ne? So. Und dann bist du natürlich ganz eng an diesem... Nicht unbedingt am Dritten Weltkrieg, aber vielleicht doch. Und das ist das Problem.
Ja, die Frage ist ja, der Dritte Weltkrieg muss ja auch nicht zwangsweise atomar geführt werden, wenn der wirtschaftlich, also wenn wir in einen echten Wirtschaftsweltkrieg reinrennen und auf einmal, keine Ahnung, ich meine auch zum Beispiel, die Chinesen sind ja im Moment noch
zahm.
Ganz zahm, ja. Also ich persönlich hätte ja sogar gedacht, die nutzen die Gunst der Stunde und nehmen gerade noch Taiwan mit bei der Gelegenheit, weil es ist ja auch so ein Ding. Aber wenn die sich, was ich zwar jetzt nicht unbedingt glaube, aber mal angenommen, die sagen, wir machen mit Putin gemeinsam und treten mal mit Europa und USA in einen echten Handelskrieg, den haben wir ja jetzt noch gar nicht. Dass diese Sanktionen in ihre Reihen, so die wir jetzt machen, ist ja auch noch Geplänkel letztendlich. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst, was das, also ich meine, das würde halt keine atomare Katastrophe auslösen, aber wir sehen es ja jetzt schon, keine Ahnung, wie viel Prozent Soja und Weizen
weg ist,
ja, und wir eben damit keine Tiere mehr füttern können und ich meine, klar, mit meinem Podcast, ich brauche es nicht, aber Weizen, jetzt diese Plünderei, diese sinnlose Plünderei mit Öl und Weizen, das ist ja alles noch Geplänkel. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, da machen mal alle richtig ernst und die super...
Kommen wir doch beim Brexit sehen.
Ja.
Beim Brexit war ja auch ein bisschen Geplänkel, aber dann auf einmal, wo der Brexit da war, waren die Supermärkte leer.
Und wenn jetzt mal wirklich die Supermärkte leer sind, dann sind wir, oder mal wirklich kein Benzin mehr an der Zapfsäule ist, dann haben wir ganz andere Probleme, weil dann haben wir irgendwann mal wirkliche Probleme. Weil das Problem an unserer kapitalistischen Gesellschaft ist, wir sind ja eben auf diese ganzen Rohstoffe angewiesen. Und wenn die mal wegfallen, dann sind wir im Arsch. Da muss dann eine Atombombe fallen. Dann geht bei uns nichts mehr. Ohne Benzin, ohne Gas, ohne Öl, dann ist Feierabend.
Ja. Es gibt ja eine französische Serie von Canal Plus, The Collapse. So 6 Folgen, 7 Folgen. Sensationell. Ich glaube, die ist bei Joyn TV, glaube ich, habe ich die mal gesehen.
Mhm.
Kostenlos. Also kann man im Internet. Und also jede einzelne Folge spielt ganz andere Leute. Und dann hat man so wie in Realzeit. Ne? Und dann ist dann so eine Folge dabei, genau wie eben dieser Supermarkt, wird immer leerer.
Mhm.
Ja? Und dann sagen auch die Angestellten, wenn sie merken, jetzt es kommt ja einfach nichts mehr. Und die merken, es wird ja schon seit Tagen nichts mehr angeliefert. Und die Leute fangen immer mehr an diesen Raubbau. Und dann fangen eben die Angestellten an, Sachen zu klauen und abzuhauen. Und dann wird der Supermarkt quasi gestürmt. Man sieht sozusagen in jeder Folge wie so eine Vignette. Aber man muss sich dann ja vorstellen, dann passiert ja in 1000 Supermärkten gleichzeitig.
Ganz
dann.
Genau.
Ne? Da ist ja dann genau dasselbe. Und du hast in jeder Folge, hast du eben die vollkommene Anarchie, die dann absolut passiert.
Ja.
Du kannst die Uhr drauf stellen, wenn du eine Woche weder Strom noch Gas hast und die Supermärkte sind leer, gibt es Mord und Totschlag.
Ganz genau.
Nach einer Woche schon ist alles vorbei.
Absolut. Na,
dann bist du in The Walking Dead ohne Zombies.
Genau.
So, das, genau das ist die Sache.
Oder von Mark Eisberg, dieses Blackout, muss ja nur mal der Strom ausfallen, dann, dann muss das eine Atombombe fallen, dann ist Feierabend.
Richtig. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also man hat ja auch, man, die Sache ist ja auch die, wenn man zum Beispiel schaffen würde, und die Hacker in Amerika sind, die Russen-Hacker sind auch gut, aber wenn du es einfach schaffst, ein Land in einen Blackout zu machen und auch die Raketensilos gehen gar nicht mehr auf, ja, dann ist ja vorbei.
Eine Schicht.
Genau, dann kannst du dir die Atomraketen in den Arsch schieben, weil dann nichts mehr passieren wird. Und dann bist du sozusagen, dann kannst du natürlich, dann kommt es darauf an, wer ist besser aufgestellt in der Selbstversorgung und im Katastrophending sozusagen Essenszuteilung und so weiter, damit jetzt nicht die totale Armageddon da abläuft. Ja? Aber all diese Vorstellungen sind natürlich katastrophal, sich die überhaupt zu machen, weil das ja dann die persönliche Sicherheit ist gefährdet, alles ist gefährdet. Ne? Und die Kinder werden nicht mehr zur Schule gehen. Alles bricht auseinander. Das will ich einfach nicht. Und ich glaube aber, dass wir in so eine ähnliche Situation auch mehr und mehr kommen werden durch die Klimaveränderung. Wir werden in verschiedenen Ländern das totale Chaos haben mit Verhungern und so weiter. In anderen Ländern wird es so viele Katastrophen wie eine Hurrikane, Überschwemmung, dass dann keiner mehr helfen kann, dass dann bestimmte Gebiete abgeschrieben werden. Ne? New Orleans versinkt im Sumpf. Es interessiert keinen mehr und es wird gar nicht mehr darüber berichtet. Und diese Sachen oder eben, dass unglaublich viele Flüchtlinge kommen, dann Klimaflüchtlinge, die dann eben nicht mehr freundlich in Turnhallen untergebracht werden, ne, sondern dann so die nächste Welle, die kommt, müssen die weggesiebelt werden. Die dürfen das Ufer nicht mehr erreichen. Diese Szenarien sind absolut realistisch. Und ich finde das so verheerend, dass, und das ist auch so ein bisschen wie bei Hanau, dass Warnsignale immer wieder überhört wurden und nie zur Aktion geführt haben. Der hätte ja nur mit dem Messer losrennen können und bei seiner Persönlichkeitsstruktur hätte das nie gemacht. Der Typ wäre nie ein Messerattentäter geworden. Jo. Niemals. Sondern er hätte dann depressiv zu Hause gesessen und im Internet davon gesponnen, dass er der Weltherrscher werden will. Aber er wäre nicht amok gelaufen. Aber der Zugang zu Waffen hat dem persönlich es ermöglicht, das zu machen. Und diese Dinge, dass man einfach weiß, bestimmte Sachen werden passieren, dann wartet man trotzdem ab, wie im Ahrtal oder so, ja, dass man eben dann gar kein Warnsignal, keine Sirenen mehr hat, überhaupt auf sowas nicht vorbereitet ist oder so eine Vorspiegel fährt in Urlaub. So, ne, also das ist fast pervers.
Absolut.
Ne, also das sind so Sachen, die machen einen natürlich extrem, ja, unruhig.
Absolut. Werbung. Berry Blast, Sunny Splash, Bahama Breeze. Klingt gut, lecker und nach Wellness. Und genau das ist es auch, nämlich Wellness für eure Zähne. Das sind nämlich 3 von 6 tollen Sorten Zahncreme von Dental Delight, ein junges Startup aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und das Beste, alle Sorten sind, und jetzt kommt es, vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Die Sorte Dental Delight Polar Punch wurde schon Testsieger bei Stiftung Warentest und Berry Blast bekam bei Ökotest ein sehr gut. Das Ganze könnt ihr jetzt zu Hause testen und dabei sparen. 15% Rabatt erhaltet ihr mit dem Code LUSTAUFVEGAN15, alles zusammengeschrieben. Mein Tipp, das Dental Delight 6er Zahnpasta-Paket zum Testen mit allen Sorten. Natürlich könnt ihr auch da den Gutschein verwenden, LUSTAUFVEGAN15. Alle Infos zu Dental Delight, den Link und den Gutscheincode findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Was ich jetzt spannend finde, ich habe nur 2 Sachen auf dem Zettel. Zum einen, was ich jetzt da mitbekommen habe, also ich habe mich sehr mit diesem Wirecard-Skandal befasst, weil ich da auch dachte, wie kann es so weit kommen? Aber durch meine frühere Tätigkeit in so Eventbereich und so weiter, mir das durchaus auch bewusst war, wie das kommt, weil alle immer nur glänzen wollen. Wenn die Börse klingelt und das deutsche Silicon Valley ruft, dann schalten alle irgendwie den Verstand aus. Was ich jetzt spannend fand, jetzt ist natürlich auch die Frage, muss man natürlich mit Vorsicht sehen, dass er jetzt offensichtlich rauskam, ich glaube, die FAZ hat das berichtet, dass der Masalek in Russland sitzt und vom FSB geschützt wird, in Anführungszeichen, der FSB, FSB heißt, glaube ich, gell? Ja, der russische Inlandsgeheimdienst. Der Inlandsgeheimdienst, aber dem BND angeboten hat, dass sie den verhören dürfen und die haben es nicht gemacht.
Unglaublich. Das finde ich,
also wenn
ist eigentlich der letzte Woches kleine Pressemeldung, die der größte Skandal
in
der Bundesrepublik Deutschland ist.
Es war
seit dem Maskenskandal oder so. Das ist noch viel größer, weil ich habe das genauso. Ich
sehe das. Das war eine Randnotiz, wo ich dachte, wo ist hier der Aufschrei? Ja. Wo ist Twitter? Wo ist der ganze Mob? Wo ist Facebook? Das kann doch nicht wahr sein.
Dokumentationen, Mehrteiler, Gerichtsverfahren mit Braun. alle haben immer gesagt, wo ist Mossalak? Ja. Wo ist Mossalak? Der ist auf der
FBI Most Wanted List. Ich wollte gerade sagen, der ist Most Wanted.
Ja, ganz genau. Der hat hunderte von Millionen geklaut und war weg. Und dann haben sie gesagt, hat der sein Gesicht operiert?
Genau.
Hat er dies und so
weiter? Da wurden viele Morphings gemacht. Wie könnte er aussehen? Genau. Internationaler Haftbefehl, FBI sucht ihn alle.
Richtig. Ja? So, und jetzt haben die Russen, das wundert mich nicht, der hat bestimmt Geld dafür bezahlt, jo. Dann ist er wieder in Moskau.
Also,
ja. Aber diese Meldung, dass die den angeboten haben, vor über einem Jahr, und ich gucke Nachrichten, der Braun ist ja jetzt erst vor Gericht, da war ja die ganze Zeit der Ausschuss noch, wo auch der Scholz aussagen musste. Und die haben alle so getan, als ob dieser Mossalak
unauffindbar
ist.
Ja.
Das ist doch der größte Politskandal seit der Schleier, also seit hier der Flick-Ausschuss oder wie auch immer. Da finde ich unglaublich. Das ist ein Riesenskandal und das zeigt eben, wie die Politiker die Leute einfach alle verarschen. Es ist einfach alles eine einzige Witzveranstaltung.
Absolut. Also ich meine, dass der Typ wahrscheinlich in Russland ist, da habe ich persönlich einfach drauf getippt, weil jemand, der A, untertauchen will und B, einen Arsch voll Kohle hat, der geht nicht irgendwo nach Kolumbien oder so. Nee,
da wirst du nämlich umgebracht,
sondern, wenn ganz
du
die genau.
Kohle hast. Ja. Also, in Russland kannst du dir den Weg da 20
Millionen kaufen.
Und dann kaufst du dir einen schönen Loft
ganz
in Moskau
genau.
Und lebst super, weil Moskau ist ja eine schöne Großstadt.
Genau, absolut. Oder halt von mir aus auch St. Petersburg. Ja, oder das ist das Gleiche. Aber der geht nicht in die USA, weil die Amis die Kaschen dehnen. Ja. Der geht dann nach Südamerika, weil da wird er einfach, wie du schon sagst, enteignet.
Ja.
Die Japaner und Australier haben auf so jemand keinen Bock. Ja. Afrika kannst du auch knicken. Also bleibt noch maximal China vielleicht, wobei da wird es schon auch schwierig. Ja.
Weil du kannst ja nicht untertauchen.
Genau.
Die erkennen dich ja.
Ja.
Du bist ja kein Chinese.
Vor allem, da musst du auch die Kohle abgeben wahrscheinlich, genau. Oder mal ein Stück weit.
Ja. Ja.
Und dann bleibt nur Russland. Ja. Also da muss man jetzt echt kein, du hast als Regisseur noch viel mehr Fantasie, aber die braucht man schon fast gar nicht. Ja, der Typ konnte nur da sitzen. Und dass das jetzt rauskommt, das ist ja auch noch da. Ich denke, ich meine jetzt die FAZ.
Nicht eine Markus-Lanz-Sendung, Anne Will, wie auch immer, darüber. Diese Meldung hätte einen Sturm entfachen müssen. Die hätte die Nummer 1 überall sein müssen für Tage, wo die Sache auf den Grund verfolgt wird. Wo dann gesagt wird, Herr Scholz, oder... Ich meine, BND berichtet ja dann, wir haben hier den Mossalak in Russland, sollen wir den hier rüberbringen, sollen wir den verhören oder mit Zoom, wie auch immer. Ne? Da hätte doch dieser Untersuchungsausschuss oder auch vom Braun, die Verteidiger, die wussten es vielleicht nicht. Da kann sein, dass sie nicht informiert haben. Ja? So, aber der parlamentarische Untersuchungsausschuss hätte die Information haben müssen.
Nein, vor allem die hätten handeln müssen, weil wir haben Gewaltenteilung, wir haben Judikative, Exekutive. Ja. Also wir haben ja gerade die Gewaltenteilung, damit eben nicht der Kanzler zum Beispiel sagen kann, wir machen das nicht.
Genau.
Die Justiz hat den Auftrag, das zu machen.
Ja.
Ob das der Bundeskanzler ist, spielt ja erstmal keine Rolle. Richtig. Der hat ja erstmal Immunität, der ist ja geschützt. Ja. Aber das...
Nein, aber ich fand dann auch eine andere Meldung noch interessant, wo der Seibert jetzt Botschafter in Israel wird. Und das kam dann raus, der Ex-Regierungssprecher von der Merkel. Und der war früher beim Heute-Journal.
Genau.
So, und der Seibert, der Scholz hat das der Merkel versprochen. Das kam aber auch in einem Bericht. Und da zeigt sich ja auch wieder, der Scholz ist sozusagen so ein politischer, was mir nützt, nützt auch anderen Typ, ne? Und da war der schon in Hamburg.
Jo.
Ja, ich meine, der war bei Cum-Ex dabei, der war bei Wirecard dabei, ja, sozusagen, und der war bei dieser Warburg-Bank.
Genau.
So, der war überall dabei und hat sich jedes Mal aus diesen Untersuchungsausschüssen mit totalem Scheiß rauslaviert. Nach dem Motto, ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich kann mich
so
nicht mehr erinnern.
Genau, als Bundeskanzler.
Ja.
So, aber das mit dem Mossalak, das fand ich auch, also ich meine, den Leuten, und das ist ja Trauerspiel, deshalb finde ich auch gut, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast, weil Wirecard war der größte Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Schaden von Wirecard, 20 Milliarden.
Ich wollte sagen, also der ist auch so im Internet, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz er im internationalen Ranking ist, aber auch da ist der schon ziemlich solide,
richtig,
auf jeden Fall.
Ja, da bist du auch in Amerika, wärst du auch mit in den Top 10, auf jeden Fall. Ja, und da muss man schon sagen, jetzt haben sie wo gesagt wird, der war eigentlich der Hauptverbrecher. Der Hauptdrahtzieher, der diese Fake-Firmen in Malaysia überall...
Dass der überhaupt fliehen konnte, ist schon ein Skandal an sich.
Richtig.
Dass der Typ Wochen Zeit hatte, sich in aller Ruhe darauf vorzubereiten, sich rotzfrech noch einen Privatflieger mit gefälschten Papieren klar machen konnte. Das machst du ja auch nicht gerade mal so über Nacht.
Nein. Aber das war ja auch, weil die BaFin über ein Jahr versagt
hat.
Die hatten ja alle Berichte auf dem Tisch aus England.
Aber die haben ja die verfolgt. Die ihnen den Tipp gegeben gegeben haben, wurden verfolgt.
Richtig. Und wurden dann auch noch zur Sau gemacht. In Deutschland die ja auch. Ja. Und das Wirecard war wie Bernie Madoff ein Ponzi-Scheme. Nichts anderes. Es gab keine wirkliche Geschäftsgrundlage. Die Geschäftsgrundlage hätte denen noch nicht mal 500 Millionen Umsatz gemacht. Und der Rest war einfach erfunden. So, aber man konnte eben immer mehr Geld generieren durch Börsengang und Kredite und alles Mögliche für irgendwelche Schrottfirmen. So, die sie dann natürlich viel teuer gekauft haben, weil das ganze Geld haben sie wieder zurück einkassiert selber. Naja, aber ich finde auch, also das hat mich auch so weggehauen. Da habe ich auch gedacht, in welchem korrupten Scheißland leben wir denn eigentlich hier? Also, wenn man mal so immer über die Ukraine sagt oder so, sind jetzt auch korrupt.
Nein, aber
die
Russen,
aber wir sind ja auch. Wir haben in Deutschland einen unglaublichen Grad an Korruption und wie ja auch selbst die Behörden sagen, wir sind das Geldwäscheparadies, weil man in Deutschland immer noch alles mit Cash bezahlen kann.
Sind wir.
Ja, wenn ich jetzt in Kanada in ein Autohaus gehe, werden die dieses Auto nur verkaufen mit Scheck oder Karte. Ja? Die werden einem nicht bar den Mercedes aushändigen. Das machen die nicht. In Deutschland geht das ohne Probleme.
Ja. So. Ich komme gerade noch drauf, wie heißt denn, die hast du mir, glaube ich, sogar empfohlen, wie heißt denn diese Doku mit der Geldwäsche, die, ich glaube, in der CDF-Mediathek. Ich reich's nur nach, ich schreib's mal in die Shownotes. Also gibt's auch eine ziemlich gute Doku. Auf was ich hinaus wollte, ist, der Scholz, weil du hast es eben treffend beschrieben, der tröppelt jetzt so rum und tut ja so ein bisschen unbedarft und so, der macht so auf einen großen Denker. Ja. Der hat richtig Dreck am Stecken. Genau. Und der weiß auch ganz genau, wie er sich aus der Affäre zieht. Also das ist so, wie der jetzt tut. Mhm. Also ich meine, ich wage mich jetzt mal einfach weit vor, aber das ist schon halt, das ist Fassade. Weil der ist ja nicht doof.
Nein, das ist Fassade. Ja. Weil er weiß, wie jeder Strafrechtler sagt, auch umso länger du es rausziehst, Strafverfahren, umso kleiner ist am Schluss das Ergebnis, also in deinem, für dich.
Ja.
Also umso weniger wirst du bezahlen oder so. Ja, weil natürlich die Behörden leiern aus und werden einfach dann auch die öffentliche Meinung, keinen interessiert mehr.
Wenn
er in 5 Jahren auf einmal vor Gericht steht wegen Wirecard, wird darüber wahrscheinlich nicht mehr berichten.
Ganz genau.
So. Aber du hast noch einen anderen Punkt.
Also ich sag mal, wenn wir jetzt schon beim Thema Verbrecher sind, bleiben wir dabei. Was ich gerne mal möchte, dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen und ihr werdet jetzt erst stutzen, wenn ich das Stichwort Filmförderung in den Raum werfe. Aber auch das liegt mir persönlich als Nerd und ehemalig Produktion und so weiter auch am Herzen. Du hast ja, und das finde ich, das ist für mich persönlich und auch für viele, die habe ich schon bei dir auf der Facebook-Seite gelesen, für mich nämlich auch ein ganz so großer Skandal, aber nichtsdestotrotz auch ein Skandal. Du hast Hanau, einen absolut gesellschaftskritischen Film, aus eigener Tasche finanziert. Jetzt bin ich mal ganz provokant und wir sind ja Rheinland-Pfälzer und ich habe irgendwie vor kurzem gelesen, dass wir seit, ich glaube, diesem Jahr erst oder letztes Jahr ganz neu in Rheinland-Pfalz so eine ganz tolle Filmförderung haben.
Ganz neu.
Ich glaube, dieses Jahr, ne? Oder letztes Jahr. Aber
letztes Jahr die haben letztes Jahr im November aufgemacht und haben natürlich jetzt dieses Jahr mal 1 Million. Was natürlich jetzt im Vergleich zu anderen Filmförderungen sehr, sehr wenig ist.
Ja.
Aber in Rheinland-Pfalz war ja das einzige Bundesland, wo es eben gar nichts gab.
Genau.
Jemals.
Ja.
Und da kann man sogar in Mecklenburg-Vorpommern mehr Geld kriegen.
Ja.
So, und das, obwohl ja in Rheinland-Pfalz Medien sind. ZDF und alles Mögliche.
Aber
die Hessen haben 10 Millionen im Jahr oder sogar noch mehr. Und in Rheinland-Pfalz passierte nichts. Und das war natürlich für Hanau zu spät, da einzureichen.
Nee, absolut. So. Aber ich sag's mal so als Filmfan. Ich sehe den gefühlt tausenden Schweighöfer-Film und da steht immer vorne gefördert durch Medien vor Tralala. Und denk mir so, naja, gut, okay. Dann sehe ich auf einmal so einen Film wie von dir. Und weiß halt nun mal auch von dir, dass du das komplett aus eigener Tasche finanziert hast. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Doch. Dann sagst du mir noch, also ich habe es ARD Digito angeboten, ich habe es denen ZDF angeboten, den angeboten, Netflix angeboten, durch diese Vorverurteilung. Thema Bildungsauftrag, öffentlich-rechtlich, viel Geld, Budget vom ZDF, 3,4 Milliarden von den GZ-Einnahmen, also so knapp ARD die Hälfte.
10 Milliarden fast.
Ja.
Also die ARD ist noch viel mehr.
Genau.
Also weil ja so viel mehr andere Sender
Anstalten noch. Sind. Genau. Und dann frage ich mich so, fass es mal in deinen Worten zusammen, wie kann sowas passieren?
Ja, also es ist sozusagen ein System, welches so ungefähr vor 30, 40 Jahren angefangen hat schon, wo dann eben die Sender im Endeffekt sich ein weiteres finanzielles Polster gesichert haben, nämlich durch Filmförderung. Denn wie ist es denn? 80% der Gelder, die bei der Filmförderung in ganz Deutschland fließen, fließen in Produktionen, wo auch Fernsehsender mit dabei sind. Meistens ARD und ZDF, manchmal auch RTL oder so, aber die machen ja immer weniger Filme auch. So, und die kriegen dann eben, die sagen, was weiß ich, wir geben dir 2 Millionen und dann holen wir uns noch 1,3 Millionen von der Filmförderung dazu. Dann haben wir 3,3 für ein Produkt, was im Kino wahrscheinlich keine Sau sehen wird, aber dafür bei uns dann. Ja? So. Und dadurch, ich habe ja damals bei Taunusfilm angefangen, in Wiesbaden, Tochterfirma HR Werbung, und habe natürlich vieles da auch intern mitbekommen. Und dieses ganze Gerede immer, dass jeder eine faire Chance hat, Filmförderung zu kriegen, der einen Antrag schreibt, ist einfach Quatsch. Es ist einfach nicht so. Ja? Wenn so ein Nico Hoffmann von der UFA Förderung einreicht, dann kriegt er die auch. Ja? Sonst kommt es nämlich zum Anruf, wo gesagt wird, Moment mal, wir drehen jetzt hier, was weiß ich, Babylon Berlin. Ich meine, das ist jetzt nicht die UFA, aber solche Produktionen. Und da haben wir einfach mal 4 Millionen Förderung mit einkalkuliert und die fließen dann noch. So laufen die Gespräche dann. Da wird gesagt, wir wollen noch ein schönes Programm machen und wir wollen dies und jenes. Also von Chancengleichheit ist da überhaupt nicht die Rede. Und ich habe damals in NRW, wo ich ja herkomme, bin ich quasi auf den Index gesetzt worden, weil ich den Chef der Filmförderung, damals Dieter Koslik, der später Berlinale-Chef auch wurde, total angeschissen habe. Weil ich einfach gesagt habe, sie benehmen sich wie Graf Cox, dabei sind sie im Prinzip Sachbearbeiter. Ja, also sie sind ja nicht kreativ und so weiter. So, das können die natürlich gar nicht ab, weil was die ja oft wollen, ist diese Arschkriecherei-Nummer, dass man dann die behandelt, als ob sie die Chefs sind, die Kreativen.
Dabei sind die tatsächlich ja Geldverwalter, um Förderung zu verteilen.
Genau, eigentlich wie Beamte. Ja. Und die müssen jetzt nicht so tun, dass, wenn die wie in NRW, die haben 40 Millionen im Jahr, 50 Millionen, sozusagen, das stieg denen zu Kopf. Und da hatten die dieses Intendantenprinzip oft, ja, da konnten die wehtun und so. Und ich fand es ja interessant, als ich dann in Deutschland im Winter, haben wir ja tatsächlich eingereicht in Baden-Württemberg. Mhm. Und der Chef der baden-württembergischen Förderung, Karl Bergengrün, der fand das gut. Und der hat gesagt, er wird das in der Sitzung unterstützen, dass das gefördert wird, weil das wäre der größere Film, wo man auch mehr Geld für braucht, wo eben Rechte Deutschland regieren. Ne? So. Und dann kam es zur Sitzung, 8-0 gegen mich. Also er meinte, die haben diese Leute, die da in diesen Gremien auch sitzen, sind natürlich oft Redakteure vom Fernsehsender, die haben vom SWR dann Sender, also die von Baden-Württemberg, Stuttgart, ne? Und die haben also überhaupt, der hatte mir dann hinterher erzählt, dass die eben überhaupt keinerlei, die so Boll gar nicht, der Film viel zu gewalttätig, kommt gar nicht in Frage, die haben das alle abgelehnt. Und da war dann auch ein Kinobesitzer dabei, da war dann auch irgendein Filmjournalist dabei, die haben ja immer so eine Runde und die so, nee, Boll, oh, das geht ja gar nicht. Und das ist ja in Wirklichkeit der Skandal, dass ich nach 33 Filmen und einer 20-jährigen Hollywood-Karriere, ja, mit Jason Statham, genau, und Burt Reynolds und Ray Liotta gedreht und immer noch bin ich hier, werde ich genauso behandelt, als ob ich gerade anfange und German Fright Movie drehen wollte. So, und das finde ich schon eine bodenlose Frechheit.
Also darauf wollte ich auch hinaus. Jetzt lassen wir mal außen vor, man ist kein Fan von dir. Von mir aus, man kennt dich auch nicht, was gar nicht schlimm ist. Man nimmt aber mal die nüchternen Zahlen. Und wenn man jetzt mal von mir aus guckt, von mir aus nehmen wir jetzt mal die zwei ganz großen, Emmerich und Petersen, die haben Filme gemacht als Deutsche mit einem Einspielergebnis von X und Y. Jetzt nehmen wir mal dich dazu, und du hast 32 internationale Filme gemacht oder Filme gemacht, und nimm mal das Bruttosozialprodukt, was du damit erwirtschaftet hast. Damit bist du ja schon sehr, sehr, sehr weit oben auf einer Liste von deutschen Filmemachern.
Genau.
Ohne dich als Person dazu zu nehmen.
Richtig. Ja. Einfach mal weltweiter Umsatz.
Genau.
Der Vollfilme. Ja. Da bin ich bestimmt in den Top 5 in Deutschland.
Jupp.
Ja. Ja. Ne? So, weil man darf ja nicht vergessen, dass oft die Schweigersachen und so nur in Deutschland Geld
einspielen. Das ist genau
und
der
nicht
Punkt.
In 100 Ländern Korrekt. Geld eingespielt haben. So, und das ist eben, wobei der Schweiger wahrscheinlich auch dabei wäre. Ne? Also der hat ja sehr erfolgreich gearbeitet. Aber von Tausenden. Und wenn dann diese Tausende und vor allen Dingen auch Leute, die immer wieder über die Jahre die Förderung kriegen und nie erfolgreich sind, dann ist das natürlich, weil das ja oft eine Wirtschaftsförderung ist, ist ja nicht nur kulturelle Förderung, sondern auch eine Wirtschaftsförderung, dann ist das fahrlässig.
Betriebswirtschaftlich ist das, würde keine Firma so handeln.
Richtig.
Also keine Firma würde ja in was investieren, was nichts abbringt. Also
genau. Ne, oder wo du dann eben auch sagst, ja, wir können ja nicht kontinuierlich irgendeinem 3 Millionen geben, ja, damit der 30.000 draus macht.
Genau.
So, ja, da muss man auch irgendwann mal sagen, guck mal, jetzt musst du mal selber einen Film finanzieren mit Investoren oder so. Aber bei uns hast du jetzt erstmal die rote Karte. Und meines Erachtens ist natürlich noch ein anderes Problem, nämlich in Deutschland die FSK, dass man immer noch nicht Filme, die ab 16 sind, um 8 Uhr abends im Fernsehen
zeigen. Ja, stimmt, das kommt, ja.
So, und das ist natürlich auch Absicht. Das ist nämlich Absicht von den Förderern und von den Sendeanstalten, die das absichtlich so halten, weil die nämlich keine Lust haben, Genrefilme zu finanzieren. Ne? Dann haben sie immer eine Ausrede, Assault on Wall Street zu brutal, wie auch immer, ja. So, die haben immer eine Ausrede, Genre in Deutschland zu unterdrücken. Und zu sagen, nee, Horror geht nicht, dies geht nicht, dies geht nicht. Und das ist natürlich auch limitiert ja das deutsche Filmgeschehen. Deshalb sind ja auch diese Action-Szenen im Tatort so lächerlich und so, weil ja es gibt ja in Deutschland überhaupt gar keine Filmcrews, die so wie im Ausland Experten sind mit Schießereien, Sprengungen und so weiter. Und ich finde, das ist natürlich auch, oder hat sich Deutschland extremst limitiert. Man kann auch sehen, wenn man historisch zurückgeht, wo die Edgar-Wallace-Filme und Karl-May-Filme aufhörten, fing die Förderung an. Und ab da wurde es nicht erfolgreich. Und da hat man ab und zu mal irgendwelche Erfolge gehabt, auch Welterfolge, Fitzcarraldo oder jetzt die Blechtrommel oder so, ja. Aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. So ein Volker Schlöndorff hat eben tatsächlich nur die Blechtrommel gemacht. Der hat viele Filme gemacht, aber die anderen waren eben nicht mehr erfolgreich. Ne? So, wobei er eher ein guter Filmemacher ist. Aber es gibt ja etliche, die haben noch nicht mal dann so einen Film mal gemacht wie die Blechtrommel. Die haben dann eben nur Filme gemacht, die irgendwie nicht funktionieren.
Also ich stelle ja auch immer gern die These auf und werde da auch immer für gern kritisiert. Die Frage, ich sage immer, würde Werner Herzog irgendwen kennen, wenn es Klaus Kinski nicht gegeben hätte?
Ja, der hat natürlich durch Fitzcarraldo und so weiter diese Leute, Aguirre, der Zorn Gottes, Nosferatu, der hat natürlich Herzog enormst geholfen. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Fitzcarraldo. Also den fand ich super.
Großartig.
Andere Filme fand ich jetzt so manchmal etwas zu crazy, aber auch wegen Klaus Kinski. Aber im Nachhinein war natürlich Werner Herzog einer der ganz großen deutschen Filmregisseure, finde ich. Und hat ja auch in Hollywood dann immer noch Karriere, auch als Schauspieler
und so weiter,
Dokus gedreht. Ja. Also Herzog finde ich super. Ja. Aber es gibt eben unendliche Leute, wo man Danny Levy und so, die dann eben doch eher in diesem Arthouse-Bereich immer wieder weiter, Wolfgang Becker und so, die eigentlich nur von Förderung gelebt haben, wo sich kein Film refinanziert hat. Und das ist natürlich schon eine Wettbewerbsverzerrung, ja, für die Leute, die selber alles bezahlen müssen. Aber eben auch, finde ich, dass es viele Leute, die Talent gehabt hätten, haben ja nie eine Chance gekriegt, konnten sich nicht entwickeln. Die sind dann irgendwie Kameramann geworden, ne, und so weiter. Und es gibt in Deutschland viele, auch in Filmcrews, die Lust auf Genre haben.
Ja,
aber es nicht machen dürfen.
Genau.
Und dann drehen sie nochmal wieder, was weiß ich, Rosamunde Pilcher
Scheiße. Genau. Oder, genau. Ja. Und ey, was ich auch immer so geil finde, diese Filme, wenn du dann in der Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen, dann sind die ja immer nur von, ich glaube, 22 bis 6 Uhr freigeschaltet. Wenn du den um 17 Uhr gucken willst, steht ja, dieser Film ist ab erst 16. Ab 16 und erst ab 22 Uhr verfügbar.
In der Welt, wo Netflix und Amazon
Prime ist ja und alle sind da. Dann gehst du in die nächste App zu Netflix zu Amazon Prime und du kannst dir irgendwie, keine Ahnung, alle Staffeln von Dawn of the Dead und so angucken und dann gehst du wieder zurück zu ARD. Dieser Film ist erst bei FSK 16 erst ab 22 Uhr verfügbar. Ja. Das interessiert, also das ist doch in der heutigen Zeit einfach, also
Hanebüchen
lächerlich.
Auf YouTube und so weiter, wo der ja viele Filme, auch meine Filme, illegal gucken kann, wie auch immer. Ja, es ist unglaublich wichtig, dass wir eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekommen. Kein Land der Welt gibt auch nur die Hälfte aus für öffentlich-rechtliches Fernsehen, so wie wir. Die haben, weil sie auch Werbung kassieren, machen die Privaten damit schwächer. Ja? Also schwächen die Privaten durch die enormen Werbedinger, die sie kassieren und gleichzeitig eben die Gebühren. Und man kommt aus diesem Tritt nicht raus. Und meines Erachtens ist da ein Riesenverwaltungszopf, den man abschneiden kann und wo man eben auch tatsächlich mal andere Leute in irgendeiner Art und Weise entwickeln muss, die auch Filme gut finden, so wie ich. Also, ne, also ich hatte ja öfter Gespräche auch mit der Degete und so weiter, aber man denkt dann irgendwie, die werden da über Jahre dann gebrainwashed und glauben dann irgendwie, Tatort ist das Beste überhaupt.
Ja.
Ne, so. Und man sagt dann, ja gut, aber jetzt guckt euch doch mal Ozark an bei Netflix, Narcos, hier Money Heist, Haus des Geldes oder so. Warum gibt es denn im Ausland
oft so super mega Sachen, gute Produktionen?
Genau, im Film- und Serienbereich. Ja. Und ihr habt nie den Mut. Ihr werdet noch nicht mal so weit wie Peaky Blinders, das wird es in Deutschland nie geben. Ne? Weil die dann Angst hätten, dass da auch mal ein Kopfschuss nahe zu sehen ist und sowas. Ja? Und dann, aber das macht ja gerade diese ganzen anderen Serien so erfolgreich weltweit, weil sie real sind, weil man wirklich dann auch gepackt wird. Die in Deutschland haben ein enormstes Problem mit dieser politischen Korrektheit. Ja. Nicht zu brutal, nicht zu freizügig, nicht zu realistisch. Und so bleibt alles auf Soko-Level.
Werbung. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach veganem Proteinpulver, Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B12 oder auch einfach nach einer veganen Snack-Alternative, möchte ich euch heute MyProtein vorstellen. MyProtein ist Europas führende Sportnahrungsmarke mit einer großen Auswahl an Proteinpulvern, Vitaminen und Mineralstoffen, Superfood-Snack-Alternativen und Performance-Kleidung und eben auch einer sehr großen Auswahl an veganen Produkten. Und das Beste ist natürlich auch hier, ich kann euch einen Code, einen Gutscheincode anbieten und zwar einfach Lust auf vegan zusammengeschrieben. Den gebt ihr ein im Checkout an der Kasse und das Beste ist, ihr bekommt immer, egal, je nach Produkt oder Kategorie oder auch nach Angebot, nochmal einen besseren Preis und könnt sparen. Das bekommt ihr dann auch direkt angezeigt mit dem Code Lust auf Vegan. Einen Link zu den veganen Produkten und mit dem Gutscheincode und allen Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Bei uns gibt's jetzt gerade, also da musste ich so grinsen, dieser Olli Schulz und der andere Netflix-Doku, in Anführungszeichen, glaube 6 Folgen, wie die irgendwie dieses alte Hausboot vom Gunter Gabriel restauriert haben, wo ich denke, ja, auch das muss es geben, aber es kann doch nicht sein, dass die Spanier, also Haus des Geldes sind, glaube ich, das war eine spanische Produktion, ne, meine ich, wenn du guckst, was, also nicht nur die Amerikaner, sondern die Europäer um uns rum für geile Serien machen. Und ich sehe dann diese Hausboot-Serie. Wenn es jetzt das Hausboot gäbe und 10 andere Genresachen, würde ich sagen, okay, geil. Ja. Aber ich sehe dann Hausboot ja, und schon Hubert und Staller ja, und denke mir so, hallo? Und dann sagst du mir, Netflix lehnt Hanau ab oder auch generell deine Filme, die lehnen es ab, die lehnen es ab. Und ich denke, hä?
Ich weiß, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die das hängt aber auch mit dem Personal zusammen. Die Netflix-Leute, die für Deutschland arbeiten, kommen natürlich genau aus dieser Sippschaft vom Fernsehen, von Einkaufsgesellschaft fürs Fernsehen. Und dann kommt auch so ein Programm raus. Während anscheinend in anderen Ländern mehr so Rogue-Typen auch mal was zu sagen gehabt haben, die dann einfach mal Squid Games oder so durchziehen. Ja, wo dann einfach so der koreanische Netflix-Typ sagt, lass uns mal Squid Games
machen. Ja, oder die Koreaner. Ich meine, die bringen, also ein Massaker nach dem anderen. Geile Serien, geile Filme raus, die haben eine geile Schauspielerkultur, wo du denkst, Hammer.
Ja, ja. Absolut. Ja. Also ich finde auch, bin großer Fan von koreanischen Filmen, die, also die gerade im Genrebereich so
mega so, Qualität so
Crime-Dinger, auch haben. Genau. Ja. Aufwand, die Stunts, die Kampfszenen.
Ja. Special Effects, da geht richtig Geld rein.
Absolut. Ja. Wo du dann auch sagst, das ist ja auch bei Haus des Geldes so. Ich meine, klar, die haben natürlich immer mehr Geld pro Staffel gekriegt, aber da ist auch in Deutschland der Mut nicht da. Ne? Während die Amerikaner zig Serien drehen, wo jede Folge 15 Millionen kostet, die dann einfach abgehen, wo man einfach sagt, ja, leck mich doch am Arsch. Ja? So, da ist in Deutschland, merkt man immer diese Limits im Budget und das ist ja klar, weil auch so viel Geld von der Verwaltung aufgefressen wird. Ne? Und dann hat man natürlich auch Regisseure, die das, was sie lernen, die bleiben dann da drin, ne? Und die können dann eben nicht, wenn da steht, was weiß ich, der Einbrecher wird überwältigt, dann hast du da den Schauspieler mit dem Statisten und es sieht aus wie lächerlich. Ja. In den USA hättest du natürlich dann, der Statist wäre natürlich ein Stuntman, also der, ne, und kein Statist kostet dann direkt einen Tausender, aber dann würde sich mal was überlegen. Dann wäre ein Stunt-Coordinator da, der wird dem Darsteller erklären, kickt ihn durch die Scheibe und fliegt aus dem 3. Stock aufs Auto. Ne, weil sie einfach was machen wollen, was auch die Leute dann geil finden, irgendwie so. Ne? Und in Deutschland ist dann, pass auf, du schubst ihn vor die Tür, dann tut er sich die Schulter weh und gibt auf.
Ne? So also, hast vollkommen recht, so habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen.
Ja, aber so ist es. Ja, so ist es. Oder wir schießen unser Knallkerbmädchen-Pistolen und machen ihm dann, also wir zeigen nicht die Kugel, die ins Bein geht, aber wir machen dann einen roten Punkt und schneiden ein Loch in den Jeans. Ne? Die können wir hinterher wieder zunähen, haben das Geld gespart. Ja? Nur wo sie nicht sparen in Deutschland, ist in diesen Gehältern und in diesem Alter. Altersversorgung und so, da haben sie nämlich ausgesorgt, die für die, diese Sender arbeiten. Ne?
Eine Sache noch, wir müssen, du Schauspieler, war ein gutes Stichwort. Also jetzt Filmförderung hinher werde ich unterstützt. Also Hanno gibt es auf jeden Fall in Stream zu kaufen, bei Amazon habe ich schon gesehen. Ich habe mir natürlich die Blu-ray gekauft und ich kann auch nur empfehlen, bei dir ist es immer eine sichere Bank, sich die DVD und oder Blu-ray zu kaufen, einfach wegen deinem Audiokommentar. Das sage ich jetzt einfach, weil es ist so, bei dir ist halt nicht dieses 0815 Geschwafel, wenn ihr genervt seid von diesen ganzen Marvel-Audiokommentaren, wo eigentlich alle nur da sitzen, sich gegenseitig die Eier kraulen und sagen, der war so großartig. Deine Audiokommentare sind legendär. Ja, deswegen allein das lohnt sich schon. Ansonsten bei Amazon habe ich es gesehen, zu kaufen auf jeden Fall.
Ja. Apple.
Ja. Dann, also demnächst kommt nochmal ein neues Buch von dir raus. Das können wir schon mal anteasern. Das
ja, dieses im Münchner Finanzbuchverlag, was ja komisch ist, im Finanzbuchverlag. Aber da ist es ja, muss man mal googeln, dieses, warum man nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Mhm. So. Also einfach mal Uwe Boll googeln.
Genau, da kommt, also da gehst du auch, glaube ich, mehr auf das Thema Filmförderung auch nochmal ein, meine ich, so ein bisschen. Ne?
Ja, leider ist dieses Kapitel vom Verlag entfernt worden.
Ach, schade.
Aber ich arbeite noch an einem anderen Buch mit einem anderen Verlag, wo wir das dann rein, wo nur über Film geschrieben wird. Und da werde ich das dann einbringen, weil, ich meine, ich habe die jetzt auch verstanden, so ein bisschen warum, weil die meinten eben, das ist ein Randthema. Und da geht es ja in dem Buch, schreibe ich ja quasi über alles. Also vom Putin bis Trump, der Ukraine-Konflikt ist auch schon drin. Wir haben bis zuletzt geschrieben, deshalb kommt es jetzt auch ein bisschen später raus, weil ich gesagt habe, wir können nichts über diesen Ukraine-Russland-Krieg schreiben. Besser das Buch nochmal 6 Wochen verschieben, es kommt jetzt Mitte Mai, aber da muss ich drüber schreiben.
Ja.
So, und dann eben, ja, Trump und vor allen Dingen Corona und so weiter. Und ich glaube, der Dennis Sand von der Welt hat das Vorwort geschrieben und er hat geschrieben, alle werden Uwe Boll für dieses Buch hassen. Die Linken, die Rechten. Und er meinte, weil es ihm scheißegal ist, was sie von ihm denken.
Jo.
Ja, und er passt eben sich nicht an und sagt einfach, was er denkt. So, und ich finde, das ist ein gutes Vorwort. Weil ich denke auch, wir müssen wegkommen von dieser alten Partei links oder rechts denke. Immer wenn der Kai Blasberg in unserem Podcast immer sagt, er ist ja der Altlinke und so weiter. Und ich hatte immer viele Überzeugungen, die sind grün und links. Ich bin sehr für Umweltschutz, sehr für Tierschutz und so weiter. Ja, aber ich bin eben aber auch Logiker. Ne, und wir haben ja heute auch über Russland und Ukraine logisch geredet. Und wir haben, glaube ich, auch heute in unserem Podcast hier, Partei spielt keine Rolle.
Nö,
die Parteien sind einfach so zusammengeschusterte Dinger, wo man jahrzehntelang sich den Arsch platt setzen muss, damit man ins Parlament in Deutschland kommt. Aber es gibt immer noch sozusagen das...
Den denkenden Mensch.
Das freie Denken.
Genau,
den Mensch.
Genau.
Und das finde ich eben, das war mir da auch wichtig. Und so habe ich natürlich dann über sehr viele Themen, auch über wie die Weltgeschichte eigentlich so abgelaufen ist, geschrieben in einer Art und Weise, und ich schreibe das auch am Anfang, dass es eben ein bisschen polemisch sein soll, aber man soll dadurch zum Nachdenken angeregt werden, zum eigenen Nachdenken. Ja. Ne? Und ich, bei Corona ist es natürlich eine glasklare, sagen wir mal, die Analyse von Corona in kurz ist ja im Endeffekt so, hanebüchenes Versagen der Regierung am Anfang mit den Masken, mit der Impfstoffbeschaffung, vollkommen klar. Im Dunkeln getapert, unglaublichste Maßnahmen gemacht, die überhaupt nichts gebracht haben. Ja, also bis heute kann man sich noch die Hände desinfizieren, irgendwie im Supermarkt, was soll denn der Scheiß? Das hat mit Omikron noch nichts zu tun. Die meisten, ich sag mal 99% der Leute haben Corona bekommen, weil sie es eingeatmet haben. So, und dann kommt aber diese zweite Ebene, nämlich als dann der Impfstoff da war, ist es natürlich sinnvoll, und ich habe mich ja auch impfen lassen, nur ist der Impfstoff eben auch nicht gut. Also man muss es einfach mal ganz klar so sehen, dieser Impfstoff ist eine Enttäuschung dahingehend, auch wenn Mainz, BioNTech, ich bin BioNTech-Fan, vollkommen klar. Aber die Realität ist doch, wir haben alle gedacht, wir werden zweimal geimpft
und der Käse ist
vergessen. Ja. Und dann haben wir eine Immunität und niemand kriegt mehr Corona. Und das war doch alles Quatsch. Und viele Politiker, inklusive der Lauterbach, haben all das gewusst, haben aber trotzdem weiter A, Panik gemacht und B, eine Riesenwelle geschoben, um die Leute zur Impfung zu bringen.
Ja,
und ich glaube, das ist vielen Leuten aufgestoßen, mir auch.
Ja.
Ich werde nicht gern verarscht.
Ja.
Ich will die Wahrheit.
Und jetzt schmeißen wir wie viele Dosen weg in ein paar Wochen? Ja,
ja, bei BioNTech ist ja schon produziert, der Omikron-Wirkstoff. Der liegt im Kühlhaus. Der ist aber nicht freigegeben worden bisher. Weder von der EMA noch von der STIKO. Und dieser Impfstoff würde ja dahingehend Sinn machen, weil er tatsächlich vor Omikron schützt. So, der alte Impfstoff, den braucht ja kein Mensch mehr.
Ja, aber da wird immer jetzt irgendwie das MHD verlängert, dass er noch irgendwie an verramscht wird, muss ja, gut, man eigentlich schon sagen. Ja, aber
ich lasse mich doch jetzt nicht zum vierten Mal mit einem natürlich. Impfstoff, der gegen Omikron überhaupt nicht wirkt.
Natürlich.
Ja, dann lasse ich mich gar nicht mehr impfen. Ja. Und es ist einfach zum Glück, dass Omikron nicht so gefährlich ist wie Delta. Ja, aber man kann eben auch, ich war zum Beispiel auch gegen die Impfpflicht, weil es einfach blödsinnig ist, die Leute, die über 50 sind und haben sich nicht impfen lassen, die werden sich auch nicht impfen lassen. Die haben nämlich mit vollstem Wissen, sind die Impfverweigerer. Und egal, ob da eine Impfpflicht kommt und das Ordnungsamt kommt und droht mir irgendeine Scheiße an, diese Leute werden sich nicht impfen lassen, auch wenn sie 2000 Euro Strafe aufgebrummt kriegen, dann werden sie nämlich vor Gericht gehen und dann werden wir nämlich in Deutschland auf einmal 10 Millionen Scheißfälle haben, die kein Richter entscheiden will. Ja. Wo jeder Richter sagt, es ist mir doch scheißegal, ob die sich impfen lassen. Und deshalb war es gut, dass diese Impfpflicht nicht gekommen ist. Also wie gesagt, Corona ist natürlich ein dickes Kapitel in dem Buch. Es macht aber Spaß zu lesen, sagen wir es mal.
Definitiv. Und ich kann auch deine Biografie empfehlen. Ihr könnt, die heißt ja passenderweise, ihr könnt mich mal. Und jetzt muss ich noch einen ganz harten Turnover machen. Du hast ein unfassbar gutes Händchen. Ich habe ja also in der letzten Folge, die wir gemacht haben, schon über deine super mega Besetzung von Rampage gesprochen. Und jetzt hast du ja auch wieder ein unfassbar gutes Händchen bewiesen mit Steffen Mennekes. Das interessiert mich persönlich, nehme ich jetzt noch. Wie hast du den A gefunden und war dir von Anfang an klar, wenn das eine, weil wenn ich den Film sehe, ich habe das Gefühl, kein anderer hätte das so hingebracht.
Genau.
Also den ich zumindest kenne an Schauspieler.
Der war ja in ein paar Filmen von mir.
Genau.
Aber er hat ja auch in Kanada gelebt, ne? Und deshalb habe ich ihn, da habe ich ihn kennengelernt.
Ah, siehst du, das wusste ich schon mal.
Ne? Und ich habe dann diesen Stoic-Film, also Siegburg mit ihm, da war er dabei.
Genau, da war er dabei.
Und da spielt er ja wirklich auf selben Level wie jetzt etwas Furlong und so. Ja. Und dann in Postal ist er dabei und so, immer so kleine Rollen hat er dann gekriegt. Aber mir war klar, nach Siegburg, der kann auch einen Film tragen. Also der kann richtig spielen. Hat dann in Deutschland, lebt jetzt in Berlin, nicht so die Karriere hingelegt. Aber er ist so ein Sauerländer, kommt aus gutem Haus. Und ich wusste, der passt genau auf diesen Tobias Radke.
Also,
so ein Typ, so ein unauffälliger, netter Typ, wo du eigentlich sagst, der fällt dir nicht auf.
Was ich zum Beispiel liebe, ist diese Autofahrtszenen. Wenn der Auto fährt und dann mit diesem Agent Schmidt spricht, der macht das in einer Stoic, wo du denkst, ich habe schon ernsthaft überlegt, hast du da irgendwie Computeranimation drüber gelegt, weil der eine Mimik hat, die ist, also keine Ahnung, wenn der jetzt hier in die Tür reinkäme, nachdem ich deinen Film gesehen habe, dann würde ich aus dem Fenster springen. Also weißt du, weil die Darstellung, oder wenn diese Szenen, wo er dann auf diesem Sessel da sitzt und dieses Manifest liest und man denkt so, ja, was ein Quatsch, und dann, Moment, 5 Minuten zurückspulen. Und denk, scheiße, das Manifest ist ja irgendwie so 95% alles auch 1:1, ne? Und also im Übrigen auch der Film ist ja relativ kurz, weil dieser Doku-Teil hinten dran, ich habe 2-mal anhalten müssen, das ist bei mir echt selten, wo ich einfach mal durchatmen musste, ja? Und aber okay, das heißt, du hast ihn in Kanada kennengelernt und wie du das Projekt entwickelt hast, war dann wahrscheinlich für dich relativ schnell klar.
Genau, und er hatte Angst, er wollte dann erst nicht spielen und so weiter und hatte Bedenken, aber die hat er dann eben auch ausgeräumt, oder ich habe sie ausgeräumt, und dann hat er es eben auch, finde ich, perfekt gemacht. Ich finde die Szene, wo er so sich im Spiegel anguckt, ist alles voller Blut und dann so, wie sehe ich denn aus? Sehe wieder aus.
Ja, das auch.
Und macht dann sein Gesicht so sauber, das mit so einem Erfrischungstuch.
Mit so einem Tuch, oder auch vorher, wenn er im Auto sitzt und sich, glaube ich, dann so im Spiegel anguckt, das ist auch so eine Szene.
Ja, genau.
Das ist,
Und das sind so kleine Nuancen, die finde ich, die bringt er eben, die bringen die Bedrohung auch rein, ne? Dass er da irgendwie so dieses, das finde ich auch wichtig, dass man den Zuschauer auch so ein bisschen pusht, ja, dass die Zuschauer auch, man kann ja einfach einen als gewalttätiges Arschloch darstellen, ja, aber so war der ja gar nicht. Der war ja nicht gewalttätig im Privaten. Der hat auch seine Mutti geliebt und so weiter, ja, so, und der war ja unauffällig sein Leben lang. Der war ja nicht mal im Gefängnis, vorher hat er Schlägereien angefangen. Und diese Selbstironie fand ich auch wichtig, aber dann eben auch der totale Wahnsinn, dass man einfach klar ist, den erreicht man nicht mehr. Das fand ich wichtig und der Steffen hat das super gemacht, finde ich.
Auch diese Videoansprache to all American people.
Ja, das hat er ja tatsächlich gepostet am Tag vorher, dass er eben Deutschland schon quasi abgehakt hat und er will jetzt zur Welt sprechen, ne, weil er was Weltbewegendes machen wird.
Und sich noch für irgendwas bedankt, ne, für irgendeinen Preis, it's an honor to speak, wo ich so denke, Alter, scheiße, das kannst du dir ja nicht ausdenken.
Er hat ja gedacht, er hofft, er macht den Anfang. und dann geht's weiter. Ja, und er hat ja auch diese elendige, diese lange Rede, wo er diese ganzen Länder aufzählt, die er ausmacht.
Ja, genau, ne? Genau.
Die einfach
genau.
Komplett ja. vom Erdboden ja. vertilgt ja. werden ja. müssen. Ja. Das ist schon brutal, ja. Und das war zum Beispiel auch, wo Deutschland im Winter vollkommen falsch beurteilt wurde von den Sendern, die haben ja auch alle abgelehnt, ist, die begreifen das gar nicht. Das Böse muss man extrem stark und positiv darstellen, um die Wirkung zu erzeugen. Und deshalb ist zum Beispiel bei Deutschland im Winter, wäre ja so eine Rechtsregierung drangekommen mhm. und die fangen dann an, eben das Land umzubringen. Ne? Einfach so Schiffe zu versenken und so weiter. Und dadurch entwickelt sich ja im Zuschauer die Anti-Haltung gegen das Böse. Ja, also sozusagen, dass man dann einfach sagt, so will ich es ja auch nicht. Genau. Das will ich nicht. Ich ja. will nicht, dass die am Schluss die AfD so ein Höcke Bundeskanzler wird, weil dann macht er das. Ja, so. Ne? Es gibt nämlich Leute, die machen genau das, was sie sagen, wie wir jetzt beim Putin sehen sozusagen. Und das ist sozusagen, die haben mit Gewalt keine Probleme. Und wir aber, also ich will nicht, dass Asylanten umgebracht werden. Also sozusagen, ich will aber auch nicht, dass hier 20 Millionen Asylanten nach Deutschland kommen, weil ich weiß, dann werden sie umgebracht werden. Und das ist, warum ich solche Filme mache, ja, weil es einfach die meisten Leute, so Schönredner oder was weiß ich, Ringelreigentanzer, die haben keine Ahnung, wie in Wirklichkeit die Welt funktioniert und wie die Menschen funktionieren. Und Gewalt war immer da und Gewalt kommt hoch, sobald man denkt, die anderen nehmen mir was weg. Dann hat man eben den Mob und nicht mehr Fridays for Future, sondern sind ganz andere Leute auf ja. der Straße, denen die Leute die Fresse polieren oder die Hirse wegschießen. So, und das ist einfach, was man sich klar machen muss. Und ich denke, durch meine Filmografie habe ich eben wirklich gezeigt, auch, dass ich mich mit der brutalen Realität auseinandersetze. Ne? Und diese Deutschland im Winter wäre eigentlich ein Muss gewesen, für ARD oder ZDF zu machen, jo. Mit anschließender Podiumsdiskussion.
Zum Beispiel, ja,
so, genau. Ne, wie früher diese Filme gemacht haben, wie Fleisch von Rainer Erler, Welt am Draht, also Sachen auch, die politisch hochbrisant waren. Solche Sachen, die sind tot. Die machen pseudopolitische Filme, wo in Wirklichkeit nichts kritisiert wird, sondern nur der Status quo wird gepampert. Und die Geto hat mir auch gesagt, wieso geht der Film mir negativ aus? Ja, ich sehe, weil es auch so kommen wird. Ich meine, was erwarten Sie denn dann? Dass dann auf einmal Robin Hood kommt oder so? Nee, wenn dann Feierabend ist, ist es Feierabend. Ja, so. Und das ist verheerend. Deshalb, wie auch in dem Podcast immer gesagt, wir brauchen Hilfe, da wo die Hilfe benötigt wird, um Migration zu verhindern. Aber wir glauben, die Migration wird kommen, weil wir ja noch nicht mal die Klimaschäden in Afrika versuchen, jetzt schon
genau, im Gegenteil,
mehr Entsalzungsanlagen ja, und so weiter.
Wir fressen denen das Land leer mit unserem Tierfutter
ganz,
als Beispiel.
Ganz genau.
Und, den ja, und
dann werden die ja. auf die Schiffe steigen ja. und werden sagen, bevor ich hier verrecke, genau. verrecke ich lieber in Deutschland. Jo. So, ja. Und das ist dieser enormste Fehler. Und ähnlich wie bei Überschwemmungskatastrophen oder so, man kann bestimmte Dinge nicht drehen, ne? Man kann bestimmte Sachen ja nur verändern, wenn man jahrelang im Voraus die Maßnahmen ergreift, so wie wir jetzt an diesem scheiß Gas hängen von Russland. Wir können, wenn wir es jetzt abdrehen, sind, was weiß ich, 5 Millionen Leute am Montag können nicht mehr zur Arbeit. So sieht's aus. Mhm. So, ja. Und dann wird natürlich die chemische Industrie sagen, die Pharmaindustrie, ja gut, dann bezahlen wir sie auch nicht mehr. Ihr habt uns ja das Gas abgedreht. Ne? So, und dieses Ding, wir hätten vor 10 Jahren, hätten wir das Hirn einschalten müssen und hätten ganz brutal Analysen machen müssen und sagen, wir können diese Atomkraftdinger jetzt nicht abschalten, weil wir erst aus Fossil Fuel aussteigen müssen, um die Luftverpestung zu stoppen. Ne, wir müssen erst die Kohle abschalten und dann die Atomkraftwerke. Warum sollte auf einmal Fukushima, ein Ding, was mitten am Meer ist in Japan, also direkt an der Küste, warum sollte das hier passieren mit unseren Atomkraftwerken? Die Franzosen haben die noch ältere, die weiterlaufen. Ja? Und das war ein brutaler Fehler von der Merkel und das hat zu dieser Abhängigkeit von Russland geführt. Und jetzt können wir denen noch nicht mal das Gas abdrehen als Sanktion.
Ja, oder wir gehen zu einem Scheiß, damit wir auch schön wieder mit gutem Gewissen die Scheiß-WM in Katar gucken können.
Ja, das sowieso. Aber ja. Es wird ja eben aus Saudi-Arabien nicht genug Lieferung ja. geben können, um Nord Stream 1 zu...
Ja, aber es reicht auf jeden Fall, um dann im Dezember zur WM wieder ein gutes Gewissen zu haben, dass wir ja doch gucken können, ja. weil so schlimm sind sie ja gar nicht. Es wird schwer, heute positiv zu enden, aber das war auch gar nicht unsere Absicht, sondern zum Nachdenken. Also wie gesagt, Hanno empfehlen, Bücher empfehlen, einfach Uwe Boll googeln, alles angucken, was da ist. Und vielen
bis
Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wird gerne wieder. Noch ein viertes
Mal geben. Ja, würde mich freuen. Ja. Und ich überlasse traditionell ausnahmsweise in meinem Podcast dir das letzte Wort.
Das ist immer tschö.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.